Mountains over the sea.
This is ground control to Richard Tom. Ja, das ist hier im Studio. David Bowie. Ob der auch mal so Schwächephasen hatte zwischen der 20. und der 89. Minute?
Das ist ja mal die Phase, wo dann die goldene Hand der Einwechslung stattfindet, oder?
Ja, aber das waren noch so Typen, die hatten irgendwie keine Krisenphasen. Und wenn sie solche Phasen hatten, dann haben sie gesagt, da habe ich irgendwie mein künstlerisches Oeuvre erneuert.
Doch, die hatten sicherlich auch Krisen, aber ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, ob ich habe heute ganz normal darüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass das als Krise zu verstehen ist, wenn man ein Spiel unverdient glücklich gewinnt. Ich meine, die Tatsache, dass man eine englische Woche hatte, also viele Spiele in kurzer Zeit und dann dabei halt noch dieses besagte nervenaufreibende Derby dabei, würde ich eigentlich das durchrutschen lassen und sagen, man darf auch mal eine durchwachsene Leistung bringen, also 20 Minuten gut, 70 Minuten nicht und trotzdem gewinnen und trotzdem den nächsten Trainer nach Hause schicken, nach Ingolstadt, jetzt aus Sandhausen. Ja, das finde ich gar nicht so schlimm. Also ich war eigentlich nach dem Spiel relativ sauer und habe gedacht, Mensch, wieso geht sowas nur 20 Minuten? Wieso wird da in der Halbzeit nicht wachgerüttelt? Das kam ja total lethargisch aus der Kabine, nachdem die 20 Minuten vor dem Halbzeitpfiff so komisch waren. Da habe ich gedacht, da geht doch bestimmt ein Ruck durch die Mannschaft. Da wird doch nochmal wachgerüttelt. War aber nicht. Also die anderen waren wachgerüttelt, aber wir nicht.
Ja, die anderen waren ordentlich wachgerüttelt. Die haben ja sozusagen, die haben ja nur ihre Harmlosigkeit geschuldet, dass wir nicht schon zur Pause das mindestens in den Ausgleich kassiert haben.
Genau. Und deswegen habe ich nochmal gedacht, wie gesagt, englische Woche und das Derby in den Knochen und das einigermaßen gut abgehakt, wie ich finde, erfolgreich. Und deswegen muss man dann auch sagen, ist okay, glücklich gewonnen. Ja. Man muss immer glücklich. Vielleicht haben wir jetzt das Glück für den Rest der Saison aufgebraucht mit den unverdienten Siegen, die man dann irgendwie nach Haus holt.
Haben wir da eine komische Wahrnehmung? Also ich habe permanent, auch weil ich so viel Gegenwind auf meinen Blogartikel bekommen habe, weil ich glaube, die Leute haben nur die Überschrift gelesen und ja, die Überschrift hieß schlimmer Heimsieg, weil man ja doch tatsächlich nach dem Abpfiff froh war, aber auch irgendwie so ein bisschen schamig.
Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass also ganz markant die Wahrnehmung im Stadion tatsächlich so war, dass man gedacht hat, ey, wieso wissen 30.000 Leute im Stadion, dass irgendwie jetzt dringend was passieren muss durch eine Auswechslung, Einwechslung, was auch immer. Und das passierte halt nicht. Und das passierte zur Halbzeit nicht, in der 50. zu 60., sondern irgendwann zur 70. Minute oder 77., wo es dann auch irgendwie schon, ja.
Also du bist auch, aber da schwingt ja das Thema Koczynski mit.
Ja, natürlich.
Und das ist ja so ein ganz komisches Thema, finde ich, weil ich selbst nach den 4 Pflichtspielniederlagen, obwohl, ich meine, wer St. Pauli-Fan ist, der weiß, dass wir ein einziges Pokalspiel im Jahr haben, wenn wir Bundesliga spielen.
Und das war so, schon länger als sonst.
Genau, das war eine halbe Stunde länger als geplant. Also ist es ein exorbitanter Pokalerfolg aus meiner Sicht. Kann man also abziehen. Das Kommando Marion Sundermann würde das Spiel abziehen und sagen, okay, 3 in Folge verloren. Auch blöd und hoch verloren. Aber trotzdem dann jemanden in Frage zu stellen, den man geholt hat, weil man zugunsten der Mannschaft den letzten, der sozusagen so eine Schwächephase hatte, dass man die mit dem nicht durchgestanden hat, jetzt den nächsten sozusagen über die Klinge springen zu lassen, nur weil er 3 Spiele in Folge nicht gewonnen hat, das erschien mir so abstrus, dass ich da gar nicht drüber nachdenken wollte.
Nee, wollte ich auch nicht. Also diese Infragestellen-Thematik mit Auswechseln des Trainers habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gut befunden. Und auch solche Sachen wie, dass man das Gefühl hat, dass man der bessere Trainer oder dass 30.000 bessere Trainer im Stadion sind, das sollte das auch nicht heißen. Nur man ist ja dann immer so, dass man denkt, also irgendwas muss man noch machen. Und man hat von außen nicht viele Möglichkeiten. Und Kaczynski ist für mich auch kein Trainer, der sehr agil sich mitteilt außen und versucht irgendwie ganz viel zu kommunizieren und im Spielbetrieb noch irgendwas zu bewegen. Deswegen habe ich gedacht, okay, da muss ja dann doch irgendwas extern passieren im Sinne von Auswechslungen und solche Geschichten.
Ja, das stimmt, aber wenn, ich weiß gar nicht, wie das, gibt es da einen Fachbegriff, also das On-Game-Coaching von ihm, das ist ja erwiesenermaßen sehr erfolgreich. Das heißt, also ich habe sowohl das Gefühl, dass er mit seinen Auswechslungen eine taktische Vorgabe gibt, die dann von der Mannschaft in den letzten Spielen zumindest auch immer umgesetzt wird. Das heißt also, haben wir gegen Sandhausen hervorragend gesehen, in dem Moment, wo Henk Fehrmann drin ist, wird nicht mehr über das Mittelfeld aufgebaut, sondern es wird lang auf Fehrmann gespielt und mal geguckt, wohin der ablegt. Also das heißt, also da weiß jeder sofort, in dem Moment, wo Fehrmann drin ist, wechseln wir die Taktik. Und das gepaart mit der Tatsache, dass die, die eingewechselt werden, auch noch lustigerweise die Siegtore schießen, das heißt ja sozusagen, sein Coaching im Spiel ist sogar spitzenmäßig.
Ja, also ich würde es eher anders definieren. Ich würde es eher so bezeichnen, als dass er ein glückliches Händchen hat. Mit den Einwechslungen, ja. Aber ansonsten sind das Spiele gewesen, die wir in der Nachspielzeit gewonnen haben. Und mit den Einwechslungen die sogenannte Brechstange eigentlich, also exzessiv darauf hinaus, dass lange Bälle gespielt werden. Also dass kein Fußball mehr gespielt wird im Sinne von Ballstaffetten, sondern dass dann wirklich nur probiert wird, über lange Bälle das Glück zu suchen, was man dann am Ende natürlich auch hatte. Was natürlich auch geschuldet ist der Tatsache, dass die Leute, die dann da stehen und das spielen, dieses Spiel auch spielen können. Ein Henk Fehrmann, der dann halt auch mal mit dem Absatzkick einen Assist vorbereitet, wo Sammy allein vorm Torwart steht und das 2-1 macht. Na, das ist natürlich so dem geschuldet, dass sie das auch können. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine tolle Trainerleistung ist, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt hier 3 Punkte und jetzt gibt's langen Hafer, also Englisch, im Sinne von nur noch lange Bälle.
Ja, beziehungsweise die Tore sind ja nicht nach einem langen Hafer gefallen. Das hatte übrigens, ich habe mir die Trainerrunde nach dem Spiel, also jetzt von Montag, nochmal angeguckt im FC St. Pauli TV, die uns übrigens auch mal sponsern könnten, ne?
Ja.
St. Pauli TV, die können.
Jetzt wird er schon mit den Getränken schon nicht so richtig.
Vielleicht verlosen, ich frag die mal, ob wir irgendwie was verlosen können.
Ja, finde ich gut.
Dann können wir FC St. Pauli TV Abos vielleicht verlosen. Mal gucken. Das wäre doch lustig.
Das wäre sicher.
Auf jeden Fall habe ich mir da die Trainerrunde angeguckt und die ist tatsächlich immer launiger als diese komischen Pressekonferenzen, wo die beiden Trainer was erzählen und dann 20 Journalisten da sitzen, von denen sich immer mal nur einer traut, was zu sagen. Das ist auch beim FC St. Pauli ganz besonders träge, das Ganze. Also da, wenn ich mir so andere Pressekonferenzen angucke nach Spielen, da werden irgendwie 5 oder 6 Fragen gestellt, die auch irgendwie auch mal ein bisschen tiefer gehen und so. Und das ist bei uns irgendwie gar nicht der Fall. Das wird dann wahrscheinlich in der Trainerrunde am Montag oder am Trainingstag danach geregelt. Und da saß er zusammen am Montag mit den Journalisten und wurde das nämlich auch gefragt. Sag mal, hast du nicht unglaublich viel Schwein mit deinen Einwechslungen? Und da hat er, finde ich, was ganz Richtiges gesagt, nämlich wenn du dir zum Beispiel das 2-1 anguckst, dann hat Sami Alagui den Ball erobert, spielt Henk Fehrmann an, der mit ihm Doppelpass mit der Hacke spielt, das hat nicht viel mit Glück zu tun, hat er gesagt. Das sind halt zwei Jungs, die das können und die haben sich diesen Treffer herausgespielt. Und ob du das in der 92. Minute machst oder in der 65., das ist dann natürlich zu diskutieren, aber das hat nicht viel mit Glück zu tun. Und da musste ich ihm recht geben, muss ich sagen.
Ja, natürlich. Ich fand auch sehr lustig, dass Henk Fehrmann zu der Szene meinte, ich konnte ihn nur so spielen. Mhm. Weil es war anscheinend
vor
wirklich klar.
Vorhin war einer und
vorhin war ein Spieler. Ja. Und okay, dann ein Doppelpass geht dann halt nur so und entweder klappt es 9-mal wahrscheinlich nicht, einmal ja und diesmal war es halt ja. Insofern, ja, Das ist dann schon echt natürlich sehenswert.
Wir sind dann natürlich sofort eingestiegen mit dem letzten Spiel Sandhausen. Wir holen wir mal die Leute ab, die uns hier zuhören. Denn wir sind heute zu zweit. Mal wieder nur. Markus weilt in der ewigen Stadt. Und wir sprechen über den ewigen, unseren ewigen Verein von 1910. Und kommen quasi aus der englischen Woche mit insgesamt 10 Punkten, wovon wir einen Punkt im Fox Park geholt haben. Über das Derby sprechen wir bestimmt auch nochmal gleich ganz kurz. Obwohl wir uns das aufsparen für unseren Post-Derby-HSV-Blutgrätsche-Podcast, den wir nächste Woche veranstalten wollen. Hier sozusagen als Programmhinweis. Da sind dann auch wieder Oliver und Kollegen von der Rautenabteilung dabei und ergänzen das, was wir über diesen merkwürdigen Club und dieses Spiel zu sagen haben. Einweisend sei schon mal gesagt, dass wir uns in der WhatsApp-Gruppe auch schon ordentlich Fakten und Statistiken um die Ohren gehauen haben und uns nicht einig sind, wer denn hier jetzt 2 Punkte verloren und wer einen gewonnen hat. Das war sehr lustig.
Da ging das sehr radikal auseinander, die Meinung, ja.
Ja, ja, und das war schon sehr gut. Und dann kam er ja sozusagen nach dem HSV, ist natürlich, und da hast du natürlich vollkommen recht, da fällt natürlich auch Spannung ab. Und dann ist Sandhausen als Gegner auch eigentlich nicht in der Lage, einem so richtig irgendwie Feuer unter der Hütte zu machen.
Ja, das ist echt seltsam gewesen. Ne? Die kommen als 16. spielen eine Halbzeit oder eine halbe Stunde gar nicht mit und man denkt, okay, die sind zu Recht unten. Und dann merken sie, dass der FC St. Pauli halt aufhört, Fußball zu spielen nach dem Tor. Und dann kommen sie.
Das war das Krasse. Das war, als ob einer den Duracell-Hasen die Batterie geklaut hätte. Mhm. So krass kann ich mich kaum dran erinnern, dass ich das irgendwann mal gesehen habe. Weil die wirklich, die waren stehend K.O. Die hätte man von dem Moment an mit 5-0 in die Halbzeit schicken können, wenn man genauso weitergemacht hätte.
Normalerweise wäre das ein Ergebnis gewesen, zumindest nach den ersten 20, 25 Minuten, was völlig legitim gewesen wäre.
Ja.
Oder zumindest mit ein paar Toren mehr. Und das passiert nicht. Und wie das im Fußball so ist, wenn du den Sack nicht zumachst, dann reicht ein Standard und dann kommt der zweite Atem und dann hast du so Szenen, wo dann tatsächlich vielleicht auch du bist ja da anderer Meinung, also was heißt anderer Meinung, dass dann gesagt wird, okay, die Sechser haben keinen Zugriff mehr in den Zweikämpfen gefunden bei uns und da war die Körperlichkeit nicht mehr da in den Zweikämpfen. Da war dann einfach ein Nebenherlaufen. Ich bin der Meinung, das spielt alles zusammen. Auch natürlich diese ganze Thematik mit Physis, also dass man da wirklich englische Wochen in den Knochen hat. Dann diese Anspannung in der Stadt durch diese Derby-Thematik, dass das jetzt alles Geschichte ist, dass man sich dann fokussiert und denkt, okay, jetzt haben wir ein Spiel in den 16. führen zur Halbzeit 1-0, okay, da kommen wir jetzt durch und dann ist Länderspielpause, dann kommt man ein bisschen zur Ruhe und vielleicht ist das wirklich so ein abgehaktes Ding gewesen.
Waren die schon in der Länderspielpause?
Sowas, oder zumindest jetzt bei dem Gegner, wo sie gesagt haben, okay, das ist jetzt nichts, wo wir uns anstrengen müssen, was natürlich Quatsch ist, was natürlich das Spiel dann auch gezeigt hat, ne? Aber diese Thematik mit, dass da eine Art von Arbeitsverweigerung bei Spielern stattgefunden hat, würde ich jetzt nicht auf einzelne Positionen oder Personen schieben, sondern einfach der Tatsache schulden, dass jetzt wirklich genau das passiert ist, was war. Viel Spannung, viel Spiele, die jetzt dazu geführt haben, dass das Level der Anspannung über eine längere Zeitspanne sehr hoch war und dass absehbar ist, dass es runtergeht und dass dieses Runtergehen, ich finde, das hat man dem Spiel angemerkt. Die Spannung war zu Anfang des Spiels noch da und die ist immer weiter runtergegangen, als ob das jetzt tatsächlich auf die Pause zuging. Und irgendwie war das zumindest meine Wahrnehmung.
Meinetwegen. Also sozusagen vom Grund her bin ich völlig bei dir, aber das heißt für mich noch lange nicht, dass man auch einzelne Spieler in Kritik nehmen kann.
Und unbedingt.
Du weißt ja, wen ich meine. Ich meine zwei im Besonderen.
Du meinst aber Jackson und...
Ja, genau. Okay.
Also tatsächlich hat er
genau, ein Spiel gemacht. Die armen Säue von der Viererkette, die nämlich... und das ist nämlich eigentlich das Gemeine. Ne? Also in dem Moment, wo du im defensiven Mittelfeld aufhörst zu verteidigen und auch im Offensiven, laufen die Angriffe einfach wie auf so eine Flutmauer und das sieht natürlich immer scheiße aus, wenn du da zu viert stehst und du musst
rausrücken. Also du hast dir ausgeguckt, die Sechser, die für dich jetzt da markant waren. Also,
nein, die Sechser eigentlich nicht. Sondern die beiden, und da kommt der zweite Punkt, weswegen ich sage, da muss auch ganz klar kritisiert werden, im Sinne von, wir haben zwei Spieler auf dem Platz gehabt, der eine ist und war Kapitän und der andere hat sozusagen den Führungsanspruch in dieser Mannschaft, der eine heißt Buchtmann und der andere heißt Flum, und die haben beide aufgehört, Fußball zu spielen. Ich mag das Wort Arbeitsverweigerung nicht, weil das so eine kapitalistische Konnotation hat und auch sozusagen Mutwillen voraussetzt, den würde ich hier ja noch gar nicht unterstellen, obwohl es irgendwie Leute gibt, die das tun. Aber es ist auf jeden Fall zu kritisieren, dass genau die beiden eigentlich diejenigen sind in der Mannschaft, die genau das verhindern müssen. Also die nämlich vorangehen müssen, die nämlich mehr als ein normaler Teamplayer auf die Zähne beißen müssen und sagen, ja, also die halbe Stunde, die kriege ich auch nochmal mitgezogen. Und wenn der eine nicht kann, dann müssen die beiden miteinander sprechen und sagen, okay, wir teilen uns das auf, du machst 20 Minuten, ich mach 20 Minuten. Aber dass beide einfach komplett ausfallen und dann Sandhausen sozusagen direkt auf unsere Viererkette rückt, die das hervorragend gemacht hat. Also eigentlich hätte der Ausgleich viel früher fallen müssen. Und
ja, das stimmt natürlich. Also genau, Jackson auch zu Recht in der Kicker-Elf des Tages irgendwie gerade noch gelesen, dass das auch natürlich berechtigt ist. Aber wie gesagt, diese Situation, dass Verteidigen sozusagen ja im Angriff schon anfängt, also dass dann Ballverluste natürlich in der Offensive, in der eigenen Hälfte zwar noch passieren, aber natürlich durch Offensiv-Kreativspieler, die natürlich auch genau das passiert immer. Du musst halt bei 1-zu-1-Situationen davon ausgehen, dass du mal einen Zweikampf verlierst und dann der Ball halt auf die Abwehrreihen zuläuft. Dass dann natürlich nur nebenher gelaufen wird. Und ich weiß noch genau, wie du bei zwei Szenen zu mir im Stadion gesagt hast, da muss man doch jetzt mal eine gelbe Karte ziehen für ein taktisches Foul. Da gehen die Meinungen ja dann auch mal so auseinander. Klar kann man das mal machen, um einfach eine Symbolik der ganzen Sache zu geben, jetzt Ärmel hochkrempeln. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da war es die Faust, die einzige Faust, die ich da gesehen habe. Das war dann der Knoll, der dann irgendwie gesagt hat, lass uns doch mal die Ärmel hochkrempeln und dann wirklich angeschrien hat, die Leute, werdet wach, macht. Und das war er dann, aber diese Verteidigungsarie geht beim Sturm los.
Ja, da sind wir ja einer Meinung. Und das unterstützt meine Kritik ja auch, weil das ist ja der Eindruck, den wir alle haben. Also jeder, mit dem ich spreche, der sagt nicht nur, dass Marvin Knoll sozusagen als Typ gut zu uns passt, dass er nicht hervorragenden Fußball spielt, dass er uns um Fähigkeiten bereichert, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr hatten, nämlich Freistoßtore oder scharfe Flanken schießen zu können. Sondern, dass der eine Führungsrolle auf dem Platz übernimmt. Und das ist für mich ein Zeichen für ein Vakuum, weil du kannst Führungsrollen auf dem Platz nur übernehmen, wenn da keiner ist, der die beansprucht. Und das ist mein Problem, das ich mit Flum und mit Buchtmann habe. Und das ist nicht nur gegen Sandhausen so gewesen, sondern das spürt man irgendwie.
Fehlt dir dann Bernd Nehricht als Kapitän, der jetzt erwiesenermaßen natürlich mal die Ärmel hochkrempelt und auch mal laut wird? Also das war ja seine Art, muss man definitiv sagen.
Der fehlt mir mit dieser Eigenschaft. Aber es kann nicht sein, dass sozusagen die einzigen beiden, jetzt sozusagen außer unserer Viererkette, also die haben nämlich, die haben gekämpft für die Löwen, alle vier. Nur du kannst eben aus der Viererkette hinaus, kannst du nicht irgendwie dich selbst entlasten. Ne? Das liegt in der Natur der Sache, dass du sozusagen bist immer die ärmste Sau, die da am Ende irgendwie das ausbügeln muss.
Ist ja dann auch zum Platzen gekommen.
Ja, mit der Konversation. Genau, darüber sprechen wir gleich bestimmt auch nochmal. Und was ich aber sagen wollte, ist, ich vermisse Bernd Nehricht gar nicht, weil sozusagen das Spiel, das Bernd Nehricht spielt, nicht das Spiel ist, das der FC St. Pauli diese Saison spielt. Die spielen also sowohl auch und vor allem auf den Sechsten sehr viel technisch anspruchsvolleren Fußball. Ich erwarte aber die Mentalität, die Bernd Nehricht mitbekommt, dass er sagt, selbst wenn ich müde bin, bin ich noch ein ganz klein bisschen wacher als mein Gegner und gebe ihm auch noch in der 85., 95. Minute das Gefühl, wenn du an mir vorbeikommst, tut das weh. Das vermisse ich sowohl bei Flum als auch bei Buchtmann durchgehend. Also ab und an bekommt Buchtmann dann mal so einen Rappel und macht dann sozusagen macht dann mal ein paar Aktionen, die so chiefmäßig sind. Aber das sind immer irgendwie so ein bisschen Strohfeuer. Und dafür ist er einfach zu lange bei uns und hat auch selber zu viel Anspruch, den er irgendwie vor sich herträgt. Und das ist, ich meine, ich kenne ihn ja gar nicht persönlich, aber so als Spielertyp ist das mein Problem, das ich mit ihm habe, dass er diesen Anspruch, den er wahrscheinlich selber an sich hat, nicht dauerhaft erfüllt. So, und das ist mein Problem, dass ich einfach mit der Spielerperson Buchtmann habe. Und das hat man bei Sandhausen gesehen, das hat man auch in den Spielen vorher meines Erachtens gesehen. Ausgenommen das Derby, das war eine Sondersituation, da haben die eigentlich defensiv genauso gespielt, wie ich mir das vorstelle, und zwar 90 Minuten lang.
Ja, muss man natürlich sagen, dass das jetzt der Trend nach diesen drei katastrophalen Spielen zumindest wieder eingefangen wurde. Also, dass man jetzt relativ souverän, defensiv, ja, souverän, aber zumindest tatsächlich nicht die Gegentore kassiert, die da vorher stattgefunden
haben. Ja, genau. Also das ist das, super.
Und das ist natürlich auch mit Jackson zusammen passiert. Irgendwie geht das dann Hand in Hand. Das finde ich auch gut. Ich muss ja sagen, dass ich ja tatsächlich dieses Jahr das erste Mal das Gefühl habe, dass ich ein Fan werde. Ich war ja vorher, eigentlich fand ich ihn immer, ist er mir nicht aufgefallen sozusagen als Spieler. Und dieses Jahr ist er wirklich eine tragende Säule, die das hinten alles echt managt. Ne? Und das finde ich abgefahren. Ist das so eine sehr, sehr positive Entwicklung? Vielleicht ist das ja auch, ich meine, vielleicht reden wir das auch alles viel zu negativ. Diese ganze Thematik, die wir jetzt haben, wie wir jetzt hier auch schon wieder sagen, wir haben uns jetzt schon wieder eine Viertelstunde erhalten und alles ist schlecht und irgendwie haben wir 16 Punkte, sind Fünfter und das kann doch trotzdem nicht so schlecht sein eigentlich. Ne?
Da sind wir aber gebrannte Kinder. Ne? Also das war letzte Saison auch so. Da hatten wir, glaube ich, auch nach 9 Spielen 16 Punkte. Und dann haben wir 7 Spiele in Folge nicht gewonnen. Was war das? Das war unfassbar lange.
Das war unfassbar lang bis zur Pause.
Und das war in dem Jahr davor nicht so, aber in dem Jahr davor auch. Und man ist da einfach so ein bisschen in so einer Schiene drin. Da kommt dann irgendwie so eine Angst dazu.
Natürlich, ich ertappe mich auch dabei, dass ich jedes Mal wieder diese Sachen runterleier mit 16 Punkte jetzt gegen den Abstieg, was ich dann aber auch irgendwie so mit drin habe. Weil ich das einfach als im Hinterkopf immer auf der Festplatte festgespeichert habe, dass das immer wieder passieren kann. Und das Gefühl habe ich auch jetzt. Also ich finde es total abgefahren. Also ich weiß noch, letztes Jahr habe ich gedacht, diese komische zweite Liga, dass es echt vom vierten Platz bis zum Abstiegsplatz 4 Punkte sind, das hat sich irgendwie die ganze Saison durchgezogen. Und ich befürchte fast, oder was heißt befürchte, das wird diese Saison wahrscheinlich auch passieren, dass diese zweite Liga unberechenbar wird und dass man wahrscheinlich auch wieder nicht nur mit 40 Punkten auf der sicheren Seite ist, sondern mehr braucht, wie im letzten Jahr waren es, glaube ich, 42.
42 hast du geschrieben, naja.
Wo ich so denke, boah, klar, da sind 16 jetzt ein großer Schritt, aber noch nichts erreicht.
Nein, aber ja, aber okay, dann machen wir mal sozusagen den negativen Pott wieder zu. Und freuen uns einfach darüber, dass wir eine Mannschaft haben, die mindestens 2x20 Minuten uns begeistern kann.
Wenn man jetzt mal so einen Cut macht und sagt, man guckt sich jetzt die Saison an, was überrascht dich oder was erfreut dich? Was ist es?
Also mich erfreut, dass zwei Spieler, die am Anfang so ihre Wackler hatten, die ich für zentral halte, dafür, dass es eine anständige Saison wird, dass die sich gefangen haben. Der eine ist Bubala, der seit 3 Spielen hervorragend spielt. Der zweite ist Ziereis, der so ein bisschen überfordert war mit dem Ausfall von Jackson Avivor. Aber wenn die beiden zusammen spielen, mache ich mir gar keine Sorgen. Also wenn die beiden gesund bleiben, dann ist das unser Fund.
Also bei Ziere habe ich jetzt immer noch das Gefühl, dadurch, dass man weiß, dass er eigentlich noch Luft nach oben hat, weil er einfach Spiele am Stück abgeliefert hat, die noch besser waren als das, was er jetzt gezeigt hat. und er eher noch jung ist in seiner Entwicklung und halt auch aus einer Situation rauskam, wo er jetzt länger verletzt war. Deswegen glaube ich, dass, klar, das ist schon gut, was er jetzt performt, gerade in den letzten Spielen, aber da ist noch deutlich viel mehr Platz nach oben. Und deswegen, also das ist irgendwie so ein Spielertyp, wie vielleicht auch Buchmann, dass ich weiß, also solche Spieler brauchst du in der Mannschaft. Und die haben noch ganz viel Potenzial nach oben. Und wenn die halt nur normales Level bringen, ist man schon enttäuscht. Was natürlich eigentlich gemein ist, aber ja, weil man hat natürlich einen anderen Anspruch.
Ja, im Fall Buchtmann hat er ja schon gesagt, ich glaube, dass er den nämlich auch hat. Und das tut einem ja dann auch so ein bisschen leid, wenn dann sozusagen nur, was heißt nur noch, aber wenn dann der Anspruch so viel größer ist, als das sozusagen, was denn dabei hinten rauskommt. Aber wir wollten ja die schönen Sachen. Ne? Genau. Also das, was ich so unglaublich tragisch fand, war, dass Sami Alagui, nachdem er jetzt eine solche Scheißsaison gespielt hat, nachdem er sich
und eine ganz tolle Vorbereitung dann kam,
hingesetzt hat mit dem Verein und gesagt hat, ich habe mir das anders vorgestellt, ich will unbedingt hier bei St. Pauli, das ist mein Ding und ich will hier nochmal Gas geben, und dann in der Vorbereitung und die ersten Spiele, es war einfach das Comeback des Jahres, und dann kriegt er einen Rippenbruch, und jeder, der das mal hatte, weiß, dass du 4 Wochen brauchst, um wieder normal durchschlafen zu können, geschweige denn Profifußball zu spielen, dass der so schnell wieder da ist und dann gleich reinkommt und ein Tor schießt. Alter Schwede, das ist eine
geile Geschichte. Ja,
also das ist eine geile
Geschichte. Also das ist natürlich jetzt auch so eine... Also bei mir ist genau das der Blick zurück, wo ich jetzt sage, das überrascht mich extrem positiv. Also jetzt nicht festgemacht an Personen, sondern einfach, dass wir jetzt eine Saison haben, wo ich das Gefühl habe, dass wir jederzeit in der Lage sind, ein Tor zu schießen.
Ja.
Das habe ich seit Jahren nicht gehabt.
Ja, vor allem mit eigentlich also, aus allen Mannschaftsteilen. Ne?
Aus allen Mannschaftsteilen.
Knoll, Buchtmann,
also Standards können funktionieren.
Genau. Standards können funktionieren.
Dann können lange Bälle funktionieren. Es können Ballstaffetten funktionieren. Es kann über außen eine einfache Flanke sein, wo einer seinen Kopf hinwischt. Ja. Also das sind Sachen, das habe ich jetzt irgendwie, ist das diese Saison, vielleicht ist das so eine ganz komische Saison, die auf uns zukommt, wo man sagt, ja, jetzt glückliche, wirklich mehrere glückliche Punkte oder Siege, die man anfährt. Vielleicht wird das ein roter Faden, wo man dann sagt, huch, was ist denn jetzt hier los? Wir sind jetzt Fünfter, Vierter, Dritter. Ist das so eine Saison, die dann irgendwie so enden kann? Also wir sind ja immer mit dem Dämon jetzt am Start, dass wir sagen, guckt nach unten, das wird eine enge zweite Liga.
Ja, aber wir haben ja noch die Wunderwaffe.
Welche von den 23 aus dem Kader meinst du?
Na, den 24. Den beheizbaren Rasen.
Wow.
Ja, das ist nämlich der Punkt. Wenn die alle gesund bleiben, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Ich habe ja, das sagen, ich habe mich lange gefragt, ob ich das überhaupt sozusagen auch als Gerücht erzählen soll. Aber es war einfach mir so, so überzeugend dargebracht, also dass ein mir bekannter Sportjournalist zu mir meinte, ja, das ist... Die haben irgendwie alle keinen Bock mehr auf Kauschinski. Und in Ingolstadt war eigentlich nicht geplant zu gewinnen. Da wollte man einen Punkt mitnehmen und irgendwie ganz gut aussehen, aber man wollte nicht sehr gut aussehen.
Also da waren gerade diese Serien, die Negativserien.
Die Negativserien. Hat angeblich, das war sozusagen das, was man mir erzählt hat, die Gelegenheit da, um den mal loszuwerden. Und wenn man einmal weiß... oder einmal nachgegeben hat, einem Team einen Vorgesetzten sozusagen wegkomplimentieren zu dürfen, dann hat man dann Ruhe, aber man hat natürlich ein Problem, dass die Leute denken, das geht nochmal. Und deswegen habe ich das für bare Münze genommen. Ich bin mir inzwischen überhaupt nicht mehr sicher, ob das überhaupt stimmt, aber unter diesem unter dieser Information habe ich mir das Ganze natürlich auch nochmal angeguckt. Und bin dann auch nochmal durch den Verein gelatscht nach dem Spiel gegen Sandhausen und habe den einen oder anderen getroffen, der da wesentlich besser informiert ist als ich. Und da gab es 2 Aussagen, wo ich natürlich nicht sagen kann, wer mir das erzählt hat, aber die mich einigermaßen beruhigt haben. Die eine war, dass es in der Mannschaft stimmt. Also das Gefühl, das ich hatte, dass da irgendwas nicht stimmt, unter den Spielern. Die scheint falsch zu sein. Und dann gibt es noch irgendwie eine schöne Anekdote, dass wohl Bernd Nehrig auf das Spiel Sandhausen angesprochen gesagt haben soll, ja, selbstverständlich stimmt an dem Spiel irgendwas nicht, ich habe nicht gespielt. Und,
das ist eine geradlinige Aussage, ne? Hat er
nicht erkannt. Und wo er gesagt hat, nee, war nur ein Spaß. Selbstverständlich stimmt irgendwas an der Mannschaft nicht, hat er gesagt. Nämlich, dass wir das erste Mal alle fit sind. Und das fand ich eine ganz coole Aussage. Die habe ich dann auch nochmal in meinen Blogbeitrag reingebracht. Weil kannst du dich daran erinnern, wann das letzte Mal der gesamte Kader fit war?
Also ohne Ausfälle ist es wirklich, also kann ich...
Also bis auf Kala natürlich. Ja.
Aber kann ich mich wirklich auch nicht erinnern. Also diese Thematik, die wir jetzt haben, aus dem Vollen schöpfen zu können, dass tatsächlich jetzt, also jetzt natürlich Waldemar Sobotta ist natürlich jetzt irgendwie ja. Außen vor.
Das
der natürlich zwei. Auch jetzt, das ist echt schade, weil der genau zu diesem Spielsystem auch passen würde und halt auch genau diese Frische und diese Sache, die man manchmal vermisst, gerade wenn es jetzt ein bisschen festgefahren ist, dann wäre er der richtige Mann. Aber einfach diese Möglichkeit zu haben oder das zu sehen, dass man jetzt sagt, es geht nach vorne was und es geht fußballerisch was und es geht was über die Außen, es fallen Tore und es fallen Stürmertore, es fallen Standardtore und zu sagen, dass man jederzeit in der Lage ist, Sachen zu kreieren, Torschancen zu kreieren. Und das war irgendwie ist ein ganz neues Gefühl.
Ja, das ist schön. Du, wir wollten eigentlich Musik spielen heute, ne?
Ja, wollten wir. Hatten wir zumindest überlegt, also angedacht, weil wir natürlich hier von Musik umgeben sind.
Wir sind im High-Cycle-Studio in der Schanze und ich würde aber sagen, wir machen auf jeden Fall irgendwie Musik. Sonst ein Zuschlag mal zu dem Thema, das wir gerade hatten, irgendwie irgendwas raus. Irgendwie zum Comeback von Alagui oder irgendwas anderes Schönes.
Ich nehme mal die erste Platte in die Hand.
Nimm mal die erste. Ach, du hast einen Stapel vorbereitet.
Und du siehst, das ist eine ganz große Platte.
Ja, also, wir haben heute Single-Abend.
7-Inch. Es ist eine Original-7-Inch. Ich darf dich mal kurz hinweisen auf die Optik, dass du die Slipmats siehst auf den beiden 1210er Technik.
Das
sind nämlich Totenkopf St. Pauli Slipmats.
Die hatten, das hatten wir schon in, ja, also unsere Stammhörer werden wissen, dass wir das schon mal hatten, das Thema. Und ja. Zwar bei unserem Discophobie-Podcast.
Stimmt. Ja, dann machen wir doch einfach mal ein bisschen Blue Eyed Soul, würde ich
sagen. Ja, wir müssen nämlich auch reinsprechen. Das ist ja der Witz an der ganzen Sache.
Ah, stimmt.
Ja, wir dürfen höchstens 30, höchstens die Hälfte des Liedes spielen.
Ah, okay, aber das sind ja Singles und die sind ja ganz kurz, deswegen wird das ja auch nur ganz kurz passieren.
Ja, das ist schön.
Ja, Similar, ne? I can go for this.
I can go for this. Also, nee, I can go for that?
Ja. Definitiv, aber es ist natürlich jetzt auch in die Also, es ist. Die hat ja schon bei diversen Bundesligisten performt und der ist eigentlich vom Können überdimensioniert für unseren Verein. Hat das aber noch nie rübergebracht und vielleicht wird das jetzt die Saison, wo er wirklich das erste Mal den Knoten platzen lässt und sagt, das ist der zweite Terodde oder was auch immer. Einer, der normalerweise, wo man sagt, die Debatte hatte ich neulich auch tatsächlich. Da hatte ich ein Gespräch und da hieß es, St. Pauli, gesunder Verein, viel Geld, alles gut. Wieso wird denn so ein Mann wie Terodde, wenn er auf dem Markt wäre, als Knipser, nicht einfach auch mal für relativ viel Geld geholt, um dann tatsächlich nochmal die Variante zu haben, ja, Stürmertore, ne? Die wir immer vermisst haben.
Ja, das stimmt.
Wäre das ein, hat man das, also jetzt im Nachhinein, nach den ersten 7 Spielen, ist es natürlich so, dass man sagt, okay, Stürmertore haben wir, kennen wir haben Stürmer, die treffen können, war vorher aber nicht absehbar. Und deswegen ist das ein Einwurf, den ich jetzt vor der Saison tatsächlich natürlich auch akzeptiert hätte.
Auf der anderen Seite haben wir ja von dem Präsidium gelernt, dass eines der Erkenntnisse aus den zwei Chaos-Saisons war, dass man Spieler suchen will, die zum St. Pauli passen. Und ich bin mir, also ich kenne auch Herrn Terodde nicht persönlich, aber ich habe ihn ja am Millerntor erlebt und ich weiß nicht. Das
ist, glaube ich, ein ganz geradliniger.
Ich glaube, dem ist das auch vollkommen egal, welche Mittel er anwenden muss, um zu seinem Erfolg zu kommen. Wäre so meine Einschätzung jetzt. Und das passt vielleicht nicht ins Profil.
Ja, das ist noch auch so eine, was ich auch ganz spannend finde, es gab ja letzte Woche das Filmfest in Hamburg, da gab es ja auch die Premiere, die Weltpremiere von dem Fußballfilm Mario hieß er, glaube ich, über den homosexuellen Fußballer, Profifußballer, der anscheinend, also die ganze Mannschaft war auch tatsächlich vor Ort, hat sich den Film auch angeschaut und hat wohl auch sehr bewegt. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber das ist natürlich auch so eine Thematik, wo ich so denke, ich habe heute gerade irgendwo gelesen, ein Interview, glaube ich, mit Ewald Lien, wo er gesagt hat, wenn tatsächlich, das wäre bei uns ein Superstar, wenn es so einen geben würde. Wo ich gesagt habe, okay, das ist dann ja wirklich der radikale Umkehrschluss. Wann war das Outing von vor 4 Jahren?
Vor 4 Jahren,
würde ich auch sagen. 4 oder 4,5 Jahren oder so. Und seitdem, also das ist doch wirklich seltsam, dass diese, wo auch wieder über Musik und Podcast, den letzten damals über die Homophobie-Geschichte, dass das immer noch nicht sich durchsetzt. Ich habe heute gerade ein Interview gelesen mit Mats Müller-Deli nach dem Film und der sagte natürlich auch, der ist auch ein bisschen rumgekommen und sagte halt wirklich seine England-Zeit, das ist wirklich so Macho-Fußball oder wie auch immer im Fußballstadion, da ist es überhaupt nicht denkbar, dass sowas passiert. Norwegen, eine andere Station, da wird das natürlich alles toleranter und beim FC St. Pauli sowieso extrem tolerant, deswegen ist es natürlich eine Geschichte, die da auch ganz anders präsent ist, positiv präsent ist.
Ja, obwohl, also gerade bei Ewald Lien, da stehen ja auch übrigens noch schönen Gruß, Ewald, du schuldest mir noch 2 Antworten auf Fragen, die ich dir damals zu diesem Interview geschickt habe. Das Interview ist nämlich schon ein bisschen älter, das ist schon 1 oder 2 Jahre alt. Das ist jetzt nur wieder rausgeholt worden, dieses Statement. Weil ich ihn nämlich dann gefragt habe, was ist denn eigentlich beim FC St. Pauli? Hat der FC St. Pauli eigentlich Ansprechpartner für junge Spieler, die gegebenenfalls darüber Auskunft haben wollen, wie denn so ein Plan für ein Outing aussieht? Oder sollen die zu Herrn Rettig und zu Herrn Lienen gehen? Also 2 ausgemachten Heten. Das ist irgendwie nicht so richtig vorbereitet. Und auf meine Nachfrage im Verein wurde mir gesagt, ja, nee, das ist irgendwie ein blinder Fleck. Und dann habe ich auch so ein bisschen das Problem, dass man sich nach vorne stellt und sagt, der Junge wäre bei uns ein Star und wir sind die Größten und die Tolerantesten. Weil, und da zitiere ich gerne Corny Littmann, der das schon vor beinahe 10 Jahren gesagt hat. Und ich glaube, da hat sich leider nicht viel dran geändert. Ist so meine Wahrnehmung, dass er keinem schwulen Profifußballer empfehlen kann, sich zu outen. Das war seine Aussage. Mhm. Und zwar aus 2 sehr nachvollziehbaren Gründen. Das eine ist, dass du eben nicht nur im geschützten Feld des FC St. Pauli Millerntor spielst, du musst auch auswärts fahren. Die Medien fallen über dich her, vor allem wenn du der Erste bist. Und du stehst vielleicht am Anfang deiner Karriere und dann ist der FC St. Pauli nämlich nicht der Endpunkt, sondern der Anfang. Nehmen wir doch mal Spieler, die sich aus uns heraus entwickelt haben. Kruse, hier, wie heißt
noch? Bartels, Otschipka, Ginczek, also Leute, die tatsächlich sich bewährt haben bei Bundesligisten.
Genau, die dann Karriere gemacht haben. Stell dir mal vor, die hätten sich beim FC St. Pauli geoutet und wären dann irgendwie nach Stuttgart, Nürnberg oder sonst wohin gekommen. Das muss man sich richtig gut überlegen. Und ich glaube Corny Littmann einfach sofort, wenn der sagt, das ist leider noch nicht so weit. Also ich kann niemandem raten, der Erste zu sein.
Also in den Mannschaftsteil, also es gibt doch tatsächlich Vertrauensspieler. Heißt das nicht sogar so? Also ich kenne das auch noch, dass irgendwie sagt, okay, es gibt so einen Mannschaftsrat, der gleichzeitig natürlich Zuständigkeit hat für irgendwie Themen. Also jetzt nicht ausgewiesenermaßen diese Themen, aber die würde ich dann da mit reinschieben oder rein in den gleichen Kontext sehen. Dass gesagt wird, okay, es gibt einen Mannschaftsrat von 3 Leuten, der das Bindeglied ist zwischen Mannschaft und Trainer, extern, was auch immer. Und da müsste sowas natürlich dann in der Form funktionieren, dass man sagt, okay, man hat dann erfahrene Leute, die dann tatsächlich Kapitän oder Mannschaftsrat sind und dann tatsächlich die Position auch in der Form innehaben, dass sie sich sowas natürlich dann auch anhören würden und umsetzen würden und sich damit auch auseinandersetzen würden, sinnvoll hoffentlich.
Ja, aber das, die musst du schulen. Also kannst du nicht einfach sagen, also kannst du ja zum Beispiel, ja, sagen wir mal, Bernd Nehrig ist irgendwie ein super Kerl, alle mögen den, aber das ist ja nun kein Thema, wo man sagt...
Ist eine ganz schöne Vorstellung, wenn das meine, jetzt tatsächlich mehr wäre.
Ne? Meine Lieblingsmarmelade ist übrigens Orange und nicht Erdbeere. Das ist ja irgendwie was anderes. Mhm. Das ist ja was sehr Existenzielles und auch... und da müssen die Leute, die das entgegennehmen, einfach auch geschult sein. Da muss es Pläne geben in der Kommunikationsabteilung. Also denn das dann für den Fall, dass derjenige, der sich outen möchte, das auch öffentlich machen möchte. Da muss man doch mal Szenarien durchspielen, von denen ich mir sicher bin, dass es die noch nicht gibt, dass die nicht in der Schublade da liegen. Dann gibt es, also es gibt so unglaublich viel bei diesem Thema zu tun und da ist der FC St. Pauli noch nicht so weit und wenn wir noch, in Anführungsstrichen noch nicht so weit sind, wie soll dann das irgendwie in Dortmund, in Nürnberg, in Chemnitz oder sonst wo aussehen? Also das ist echt ein Thema, wo auch Christian mich permanent darauf hinweist, dass da fröhlich ausgemachte Heten drüber diskutieren. Ja, also natürlich. Wir beide jetzt auch. Das muss man auch sagen.
Ja, aber
wenn ich mir Herrn Quambusch, wer ist er noch? Na, der dieses Lied gemacht hat.
Also.
Na, da ist er nicht von Ketka.
Ja.
Wiebusch, Quambusch.
Ja, im Busch. Aber es ist natürlich auch so.
Ich vergesse den Namen, aber das ist auch irgendwie, haben alle dieses Lied gepostet und gesagt, wie toll. Und dann irgendwie war das aber wieder, ist der Zug weiter gerollt. Aber substanziell hat sich doch an dem Problem, vor dem jemand steht, der aus welchen Gründen auch immer das Gefühl hat, er möchte sich da sein Coming Out haben, das ist strukturell doch keinen Schritt vorwärts gekommen. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt, auch am FC St. Pauli, weil das ist eigentlich unsere Aufgabe und das ist übrigens, schönen Gruß, Evertlin, deine Aufgabe, da keine Sonntagsreden zu schwingen, sondern irgendwie die Strukturen für zu bereiten. Das würde ich von dir erwarten. Und im Übrigen erwarte ich auch eine Antwort auf meine Fragen.
Ja, das aber zum...
Haben wir denn irgendwas Queeres, was wir spielen können, was zum FC St. Pauli passt?
Ich hätte jetzt Nana Muscuri anzubieten.
Ja, das ist doch ausgezeichnet. wenn wir schon die GEMA-Gebühren bezahlen, dann müssen wir reinquatschen und rausquatschen, aber wir müssen während des Liedes nicht quatschen. Das können ja die Leute dann hören.
Ja, das stimmt. Aber ich würde jetzt einfach auch mal... Ich weiß auch nicht, das ist... Man crasht ja dann auch mal ein bisschen ab und das macht man halt auch mal irgendwie... Recht so, ne?
Ja, das Thema Soundtrack, das umgibt uns ja auch immer beim FC St. Pauli. Wird auch übrigens noch eine extra Folge geben im Sinne von der Sound von St. Pauli. Mal eine Beleuchtung dessen, was es außer
also das,
der Millantor-Brigade und irgendwelchen
Tankvögeln noch so gibt. Immer statisch, hatten wir auch schon so oft als Thema, dass dieser musikalische Background so ja, unbeweglich ist. Ne?
Aber dann genießen wir mal The Last Days of Donna Summer.
Ja, genau. I feel love. Hinzelsberger mal irgendwie kriegen würde. Ne?
Ja,
für so ein, einfach so.
Für so ein Thema, der könnte uns sagen, was man braucht dafür. Apropos St. Pauli und apropos Queer, wir hatten ja auch noch eine ganz besondere Veranstaltung im Rahmen des Reeperbahn-Festivals, nämlich 30 Jahre Front, was war das?
Ach so, ja.
Front Revival Party,
genau. Tatsächlich, ja. Ich komme jetzt nochmal ein bisschen runter.
Ja.
Ist natürlich auch grandios gewesen. Tatsächlich mit den alten, also mit den DJs der damaligen Zeit. Klaus Stockhaus und Boris Lugosch, und war auch ähnlich gelagert, also auch runter im Keller, laute Musik, kreischende Leute, die exzessiv getanzt haben mit freiem Oberkörper und die Nacht durch. Ja, das ist sowas, was man jetzt, man kennt es von früher, und gibt sowas irgendwie, ja, klar gibt sowas. Ich glaube, habe gestern gerade gesprochen mit einem, der war dann tatsächlich in der Panoramabar am Berghain. Da war die gleiche Party, also es gab zwei Events zu diesem Revival, und das war jetzt tatsächlich in Hamburg halt vor 3 Wochen, also Reeperbahn Festival, und in Berlin jetzt am Wochenende in der Panoramabar am Berghain, und das war dann halt auch von Samstag auf Sonntag, und das ist ja dann doch nochmal eine andere Stadt, die auch anders feiert und eine andere Wahrnehmung, Party feiern, und da geht das dann tatsächlich mal von 18 Uhr am Samstag bis 18 Uhr am Sonntag mit, ja, ohne dass man irgendwie ein Ende findet. Aber diese Clubkultur ist schon deutlich eine andere. Und die Clubkultur, die wir damals hatten, ja, das waren andere Zeiten, glaube ich. Aber ja, die gibt es halt auch nicht mehr zurück, ne?
Nee, aber war ja prägend für uns alle.
Definitiv.
Haben wir gerade apropos, das ist ja sozusagen, wir verlassen ja das Thema, sozusagen das direkte Thema FC St. Pauli jetzt damit so ein bisschen. Ich habe heute eine lustige Diskussion auf Facebook geführt, weil das erste Mal seit 20 Jahren die Umsätze mit der Vermarktung von Tonträgern wieder gestiegen sind. Also durch das Streaming, Spotify, bei denen man uns übrigens auch hören kann. Diesen Podcast gibt es bei Spotify und bei Deezer. Gibt es nicht bei Soundcloud, weil ich das doof finde, dass man immer alte Folgen löschen muss, um neue hochzuladen. Aber da gab es eine Grafik heute bei Facebook, die so rumging, wo man so schön gesehen hat, welches Trägermedium welche Umsätze in den letzten 40 Jahren oder 50 Jahren in der Musikindustrie generiert haben. Und da fand ich ganz interessant, dass natürlich die CD zu so am Ende des Jahrtausends, in den 90er Jahren, zu so einer Art Sonderkonjunktur geführt hat, wo alle dachten, das geht jetzt ewig so weiter. Aber es gab auch davor deutliche Peaks, die über dem liegen, was wir heute haben. Und die waren alle analog und die waren vor allem alle Tonträger im Sinne von, ich habe mir die Musik gekauft und ich habe sie besessen. Und das gibt es eigentlich seit dem Aufkommen der Streaming-Dienste nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, was das mit dem Thema Popkultur macht. Also ist das was anderes? Also hat Musik einen anderen Stellwert, wenn ich sie besitze, wenn ich eine Platte habe oder eine CD oder meinetwegen eine MP3? Oder wenn ich sie sozusagen nur streame, nur als Tapete und Playlist habe?
Ja, das ist eben genau die Thematik. Also ich weiß, ich bin ja groß geworden in der Vinylbranche oder in der Thematik, Musik muss ich besitzen. Wenn ich sie gut finde, möchte ich sie haben und möchte sie auch physisch haben, möchte auch das Cover dazu sehen und jederzeit mir auch starten und stoppen und angucken können. Die Thematik kommt anscheinend zurück. Ich weiß nicht, also CD war für mich auch nicht wirklich physisch. Im Sinne von, naja, so ein Booklet kann schon mal was hermachen und eine Optik von irgendeiner CD-Box. Aber das war dann doch schon was anderes. Bei den Streaming-Diensten ist es so, die Generation der jungen Leute aktuell kennt natürlich die Thematik der Kassetten, Platten, so jetzt vielleicht gar nicht mehr oder geschweige denn solche Tatsachen, mit denen wir groß geworden sind, dass wir Radio gehört haben, dass Sachen im Radio liefen, die da zum ersten Mal liefen, irgendwie als Straßenfeger, die man dann aufgenommen hat, mit irgendwelchen Kommentaren noch mit auf Kassette und sich dann x-mal angehört hat, bis Bandsalat war. Das sind natürlich Thematiken, die gibt es jetzt nicht mehr, weil einfach alles immer permanent überall verfügbar ist. Und deswegen ist die Thematik schon eine andere, aber...
Aber verändert das Kultur und Popkultur? Also meine These heute war, die ich, je länger ich drüber nachdenke, desto besser finde ich sie alleine als Behauptung, dass das auch kulturprägend ist. Also wenn ich mir vorstelle, es hätte nach dem Radiomonopol der 40er und 50er Jahre und noch der 60er Jahre, bevor sozusagen im großen Stil Vinyl- und Tonträgervertrieb organisiert wurde, hätte es gleich Streaming-Dienste wie Spotify gegeben. Also keine Phase, in der Vinyl oder Kassette oder meinetwegen auch CD direkt als Besitzmusik gekauft worden wäre, die man auch tauschen kann, die man anfassen kann, die man wegpacken, wieder rausholen, sortieren, die man, wo man auch so Nerd-Sachen mitmachen kann, wie du das hier machst. Also irgendwie meterlange Plattenregale. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Jugendfreund, der auch DJ geworden ist, Klaas Brieler, dass der in seiner Berliner Wohnung Statikprobleme bekommen hat, weil er so viele Platten im Schrank hatte, dass er die teilweise auslagern musste. Solche Sachen kriegst du doch gar nicht mit digitalen Versionen und geschweige denn mit Streamingdiensten hin. Also ich kann doch niemanden einladen und sagen, ich zeig dir meine Playlist-Sammlung, sondern das muss schon eine Plattensammlung sein.
Also tatsächlich ist das natürlich was, was ich jetzt auch als Wahrnehmung hier, also ich meine, wenn man den Raum betritt, sind halt überall Platten. Insofern bestimmte das ja auch schon immer mein Leben, aber dass ich da jetzt gesagt habe, komm, ich nehme dich mal mit in meiner Plattensammlung oder was auch immer. Es war mir wichtig und es war mir jetzt nicht unbedingt wichtig,
dass... Komm, das hast du doch... Das war doch einer der Sachen. Ich bringe dich ganz groß raus. War ich bringe so einer. Ganz groß raus, ja. Und der andere war, ich zeige dir mal meine Plattensammlung unter dich.
Naja, okay. Ja, eigentlich ja. Eigentlich hast du recht. Soll ich dir mal meine Plattensammlung zeigen? Ja. Ich bringe dich groß raus.
Wir müssen kurz Schluss machen. Die
Plattensammlung. Ja, genau. Wir müssen mal nachschenken. Aber wir machen mal ein Lied an hier, glaube ich. Ne? Ich mache mal hier ein Lied an. Ne?
Ich glaube, fünf dürfen wir. Jetzt haben wir irgendwie drei, ne? Das ist das dritte.
Das ist das dritte.
Und da müssen wir noch ein bisschen reinreden, dann müssen wir lauter machen, dann können wir noch ein bisschen. Good evening. This is Andrew. Can I help you? I'm trying to reach. I'm
coming. Da sind wir nämlich wieder bei der Next Dimension.
What's again?
Spaceship Dimension. Very well. Hold on, please. You're through.
Und ich glaube wirklich, dass die 80er Jahre, Teile der 70er und Teile der 90er Jahre nicht möglich gewesen wären mit Spotify. Das hätte es so nicht gegeben.
Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht mit der Thematik, dass die Popkultur einen ganz großen Anteil hat an der Art und Weise, wie man gelebt hat. Definitiv.
Ja. Das ist ja heute auch so.
Also ich meine, ja klar, jetzt kannst du kommen, du mit den 60ern und 70ern, mit John Lennon und Peace and Bad und was auch immer. Aber natürlich ist da doch immer was dran. Das ist immer, das gehört, also diese Popkultur gehörte zu der Zeit und war immens wichtig. Und also gibt es jetzt von aktuellen Künstlern, haben die halt auch den Einfluss eigentlich auf die jungen Leute von heute, dass sie sagen, hier, kümmert euch, macht irgendwas oder passiert das gar nicht mehr? Wenn ich mir so bei YouTube-Stars oder irgendwie vielleicht die Top 10 von iTunes angucke oder von den deutschen Charts, Material oder so, sind das Leute, die dann tatsächlich auch engagiert sind im Sinne von, dass dann auch mal gesagt wird, es gibt noch ganz viele Sachen auf unserer Erde, die auch noch wichtig sein können, außer dass ihr meine Platten kauft?
Ja, gut, diese Frage gab es ja auch schon immer, das ist die Frage zwischen Subkultur und Mainstream, ne? Aber ich glaube schon, obwohl ich mich gerade frage. Also ich, also ein Genre gibt es auf jeden Fall, wo ich glaube, das funktioniert auch heute noch. Und das ist das Genre Hip-Hop. Das heißt also, aus Musik, die sich aus marginalisierten Subkulturen ergibt, das funktioniert auch in Deutschland noch. Mhm. Also dass funktioniert auch genau so in meiner Wahrnehmung wie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als sozusagen die weiße Mittelschicht-Kids und Oberschicht-Kids irgendwie den Hip-Hop für sich entdeckt haben und ihn auch so ein bisschen angeeignet. Das passiert heute natürlich auch mit, wenn ich jetzt hier aus St. Pauli Bands wie Nate 57 oder so nehme, die natürlich extrem Einfluss auf das Lebensgefühl von migrantischen Jugendlichen und auch von Jugendkultur haben.
Ja, klar.
Die wir im Übrigen, da wären wir wieder beim FC St. Pauli, die wir ja im Verein haben, aber die irgendwie so ein bisschen am Rande stattfinden, weil dieser weiße, alte Punk-Mittelbau irgendwie alles verstopft.
Ja, das ist komisch, dass das irgendwie, also wenn ich jetzt überlege, dass du jetzt also ganz viele Leute, gerade junge Leute hast, die halt auch aus einer ganz anderen Kultur kommen, also sprich, die einfach jetzt ganz viele Hip-Hop und dass das halt so das, was die halt gut finden, logischerweise, und was jetzt aktuell ist, dass das natürlich überhaupt keine Präsenz hat und auch gar nicht den Blick. Wenn ich überlege, in unserer Jugend, da gab es dann irgendwelche Kulturzentren, wo man dann war, wo man hingegangen ist, und da lief dann die Sachen, die man dann auch gehört hat und so. Und das ist dann irgendwie, gehörte das zum Aufwachsen dazu und dann zum Jugendzentrum dazu, zum Sport auch dazu, dass man dann gesagt hat, okay, da verschwimmen die Grenzen so ein bisschen, dass man gesagt hat, man treibt halt mit den gleichaltrigen Mannschaftssport und unterhält sich und geht dann halt auch vielleicht mal irgendwie in die Thematik, dass man in feiern geht gemeinsam. Und das passiert dann aber natürlich, also du bist jetzt der Meinung, dass wir einen Altersschnitt haben, der ungewöhnlich hoch ist?
Ja, selbstverständlich. Da im Übrigen, kleine Empfehlung, wer sich mit dem Thema, und da auf das Thema komme ich nämlich gleich, wer sich mit dem Thema Südkurve und USP auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich die aktuelle Folge oder Episode des Millanton, wo sich nämlich die beiden neuen Außenminister von USP, die nicht nur meinen Aufruf, dass diese Gruppe und die Südkurve an sich ein bisschen, wenn nicht schon Öffentlichkeitsarbeit, dann wenigstens Fan-Öffentlichkeitsarbeit oder Mitglieder-Öffentlichkeitsarbeit machen sollte, zu Herzen genommen hat. Und in dem anderen tollen Podcast, der aus der St. Pauli, aus dem St. Pauli entstanden ist, nämlich dem Millanton, 4 Stunden sich Fragen gestellt hat und auch, wie ich finde, nicht immer zu meiner Zustimmung, ich habe auch nicht immer genickt, aber so beantwortet haben, dass ich mit diesen Antworten was anfangen kann. Mhm. Und da waren ein paar Sachen sehr interessant. Eine war zum Beispiel, dass die Gründung von USP damals aus genau so einer extremen Unzufriedenheit heraus entstanden ist, im Sinne von die ganzen alten Säcke supporten hier nicht und irgendwie verstopfen mir mein ganzes St. Pauli. Da waren nämlich die heute die Altvorderin bei USP sind, waren nämlich irgendwie ja, Anfang 20 und fühlten sich nicht ernst genommen. Und das wäre übrigens mal eine Frage, die ihr mir zurückbeantworten könntet, und hörten höchstwahrscheinlich auch andere Musik. Und die vielleicht wurde die auch nicht wahrgenommen. Und wenn ich mir so die ganzen Verlautbarungen und Soli-Konzerte aus der Süd angucke, dann ist das auch noch nicht das, was ich mir unter Musik vorstelle. Aber das braucht es auch überhaupt nicht zu sein. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen anders als immer nur Millanturm-Brigade und Taiko und wie die alle heißen. Die ich ja auch alle irgendwie ganz knuffig finde und so. Aber
eigentlich ist, ich finde so eine Idee, die ich gerade im Kopf habe, also so eine Thematik, dass man sagt, okay, man hat viele junge Leute, die ganz viel Zeit verbringen und halt auch irgendwie ganz viel Zeit überhaben. Die könnte man auch irgendwie auffangen, natürlich mit so einer Fußballthematik, Sportthematik, über Rabauken und was auch immer, dass man sagt, okay, man bolzt irgendwie und macht irgendwie Fußball Spaß, und dann sagt man, okay, Musik, seid ihr doch bestimmt auch affin, ihr habt doch irgendwie, hört doch auch irgendwie alles Mögliche. Dann macht man irgendwie Workshops mit irgendwie Auflegen oder Produzieren oder zeigt denen irgendwie so Sachen, dass man sagt, Mensch, wir nehmen euch die Hand, dass man sagt, die Leute, die dann tatsächlich nicht wissen, was sie den ganzen Tag machen sollen in jungen Jahren, dass man denen sagt, du, den Tag können wir vielleicht irgendwie euch ein bisschen an die Hand nehmen. Im Sinne von, wir machen das, worauf ihr Lust habt, können euch ein bisschen was anbieten, im Sinne von, dass man sagt, ey, Sport, Fußball, Spielen und dann halt auch sagt, Kultur, irgendwie, was interessiert euch? Das ist eine
spitze Idee. Es gibt ja
solche also Workshops mit sowas zum Beispiel, schon. Initiativen.
Für die Levis Music School zum Beispiel, sowas, obwohl, ne? Obwohl ich ehrlich gestehen muss, ich weiß nicht, was sie macht, aber ich sehe immer nur die Banner, aber ich kriege nicht richtig mit, was sie macht. Vielleicht sollte man sich erstens mal darum kümmern und zweitens, aber findet das ja im Stadion nicht statt. Das ist ja das, was ich meine. Die Spieltage sind auch neben der Millantor Gallery, die da dem Fußballspielbetrieb ja wirklich um Jahrzehnte voraus ist, oder so Sachen wie das Pressezentrum für G20, das ist auch nochmal so eine Bühne gewesen, aber die kommt ja jetzt auch nicht alle zwei Wochen. Wir haben alle zwei Wochen haben wir eine Bühne, wo sich dieser Verein kulturell manifestiert. Und da passiert einfach zu wenig in dem Sinne, den du gerade gesagt hast.
Ja, und die Möglichkeiten sind da. Genau. Wenn ich überlege, dass so viele kreative Köpfe auch im Umfeld natürlich sind und die man einfach wahrscheinlich... Ja, relativ einfach ins Boot holen, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest könnte man, also man, das alles ein Versuch wäre, dass man das zumindest machen könnte.
Ja, man könnte es vor dem Spiel machen, man könnte es im Stadion machen, vor dem Stadion.
Aber ich rede jetzt gar nicht von der Thematik, einen Spieltag aufzufangen oder irgendwie den Spieltag irgendwie komplett zu gestalten, sondern einfach junge Leute, die auf St. Pauli groß werden, tatsächlich näher an den Verein zu bringen. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass sie die Jugendmannschaften durchlaufen. Jetzt gerade gelesen, dass die U19 Hertha BSC geschlagen hat und im Viertelfinale des DFB-Pokals steht.
Glückwunsch.
Wo ich so sage, das ist doch nicht St. Pauli-like.
Das haben wir noch auf der Tribüne haben wir noch gesagt, das ist nicht mehr mal St. Pauli. Die gewinnen 3-0 sogar.
Ja, dass man die Leute, ich meine, die Leute sind in einem Alter, für, sag ich mal, diese ganzen Jugendmannschaften zwischen 10 und 19 Jahren und für die ist St. Pauli dann nur Sport und das Interesse und dass diese Popkultur, die kann man doch auch irgendwie versuchen positiv nicht aufzublähen, aber zumindest zu sagen, pass mal auf, ihr seid bei uns in der Jugend und man macht so eine Art, dass man, was man als zum Beispiel als Ferienprogramm anbietet, ne? Dass man denen sagt, okay, man jetzt ist in Ferien, jetzt fährt man vielleicht mal nicht weg, weil das Geld nicht da ist oder was auch immer, dass man sagt, okay, man macht so ein Tagesprogramm oder so ein Wochenprogramm oder so ein Zwei-Wochen-Programm und sagt, hier, es werden verschiedene Sachen angeboten mit Musik, mit vielleicht Literatur, also irgendwas, was natürlich jetzt einfach gesagt auch einfach verständlich ist und was auch vielleicht irgendwie von den Effekten ganz gut was hermacht, dass man sagt, man hat die Leute an der Leine und so, die sagen, oh, das ist super, da war ich ja zwei Stunden irgendwo im Studio oder irgendeiner Lesung oder dass ich weiß, wie Abläufe funktionieren bei Sachen, mit denen mich gerne beschäftigen würde, aber noch nie die Möglichkeit gehabt hat. Dass man das irgendwie und diese Option, also jetzt, wenn ich überlege, diese Thematik mit Bernshofstraße, Wiefler Bernie, also diese
hab ich auch schon mal gedacht.
Dass man sowas nicht verbindet, das ist der gleiche Stadtteil. Die haben so viel gemeinsam, die Leute, dass man da nicht sagt, okay, wir haben ganz viele junge Leute, die jetzt auf der Straße sind, also auf der, das hört sich auch wieder fies an, aber die jetzt vielleicht auch gar nicht wissen, was sie machen sollen und dann irgendwie abhängen und chillen, was natürlich auch schick und schön sein kann. Da man sagen, wo man sagen könnte, okay, pass mal auf, wir gehen jetzt mal in die Töpferstube von Roger Moni und gucken uns mal an, was da passiert und wie das funktioniert. Oder zu
Fatih, ja, genau.
Oder zu Fatih Akin Studio. Und
das Filme ist genau oder. Das, was ich meine. Also was ja schon stattfindet und das, das ist ja genau das, was USP und die Südkurve macht. Also die machen ja nicht nur Choreos für die Spieltage und die singen auch nicht nur La La La, sondern die machen eine ganze Menge. Die machen politische Arbeit, die machen kulturelle Arbeit, die machen unglaublich viel. Aber sondern es bleibt so ein bisschen in der Südkurve. Und das ist das, was ich denen überhaupt nicht vorwerfe. Das ist jetzt auch nicht deren Aufgabe, uns alte Knackwürste.
Ich muss auch nicht
abholen, sondern das ist unsere Aufgabe als diejenigen, die diesen Verein ja irgendwann mal Opa erzählt vom Krieg, so nach dem Motto, Junge, das gehört irgendwann alles dir. Also das ist ja so, also wir sind ja alle endlich und wir sind jetzt, wir müssten doch ein Interesse haben, das, was wir noch mitzugeben haben, zumindest mal anzubieten. Und das passiert nämlich überhaupt nicht. Das Angebot gibt es doch gar nicht. Es gibt kein Angebot, genau. Kein strukturiertes Angebot des Vereins, wo du sagst, wir machen jetzt mal ein Projekt, da holen wir so Leute wie Willi, da holen wir Leute wie Christian Bettkes, da holen wir Leute wie die Jungs, DSL, die Jungs von Fettes Brot und machen mal so einen Kulturclash mit den Jungs aus der Süd und versuchen auch mal das, was uns an ihrem Gebaren und an dem ganzen Mackertum und irgendwie mit dem Kaiman durch den Stadtteil flitzen und irgendwie so denkt man, wir der Größte, was einem da so stört, vielleicht nicht so dieses, wir finden euch scheiße oder wie auch immer oder irgendwie ausgrenzen, sondern das mal auf einer anderen Ebene zu klären. Das wäre doch mal, also das wäre ein echter Traum.
Wir schweifen ganz schön ab, ne?
Ja, das ist aber...
Eigentlich erst Popkultur.
Naja, aber im Grunde genommen kommen wir kommen immer wieder zum Kern. Und deswegen fand ich die Analyse von Oke ja auch so, so treffend. Dass er gesagt hat, wir brauchen Spieler, die mehr zu St. Pauli passen. Deswegen finde ich diese Marvin Knoll-Nummer ja auch so abgefahren. Du hattest ja gefragt, was mich so freut. Und eigentlich freut mich sehr, sehr viel gerade. Also es passt gerade sehr, sehr
viel. Ich freue mich auch, dass Henk Fehrmann Vater geworden ist.
Herzlichen Glückwunsch von dieser Seite. Er ist übrigens gerade in Holland. Er kommt am Mittwoch erst wieder.
Ist er eigentlich zum ersten Mal Vater? Also kleines Wortspiel am Wochenende auch. Waren es vorher vier und sind es jetzt fünf? Vier, also heißt er jetzt Henk Fünfmann? Weiß man nicht, ne? Aber das ist...
Ja. Obwohl er dann ja Fiefmann heißen würde, ne? Oder wie heißt Fünfmann von der Nitsch? Ich weiß es nicht. Fief wahrscheinlich, ne? Also Fief heißt es auf Plattdeutsch heißt Fief 5. Vielleicht heißt es ja auch auf Vornitsch. Ist mir aber egal, ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist zum ersten Mal Vater.
Ja,
ich glaube, Fußballer sind ja sehr schnell, sehr, sehr oft Vater werden, aber wenn sie so jung sind, sind sie, glaube ich, ganz...
Ist das so?
Fangen sie auch mit 1 an,
ist das
nicht
so?
Mit 4.
Ist das so?
Ich weiß gar nicht, ist es bei Fußballern so? Ich habe heute gerade irgendwie...
Jetzt heiraten sie schnell, oder? Ist das nicht noch so?
Ja, aber wüsste ich jetzt auch nicht. Also heiraten schnell, klar, das kann mal passieren, so, aber jetzt schnell Vater und heiraten... Ich glaube, da würdest du jetzt beim Schnitt durch die Masse, würdest du jetzt, glaube ich, normale Ergebnisse erzielen. Also du bist wahrscheinlich darauf aus, dass du sagst, Fußballer sind relativ geradlinig und da ist die Reihenfolge mit Profivertrag, Ehefrau, Familie schnell abgegrenzt sozusagen. Und
ich dachte, das gehört so ein bisschen zum Profifußballer-Klischee.
So, gibt es sowas auch als Boxer-Klischee?
Das ganze Spielerfrau-Thema.
Auch Gianni gerade gestorben.
Ja, über die Straße gegangen und zack, die
Wurst. Smart. Der Smart war nicht smart.
Ja, aber ich meine, ja. Die Caballé ist auch gestorben, das fand ich irgendwie noch ein bisschen trauriger.
Charles Aznavour auch.
Charles Aznavour, also von dem Mann kann man, ganz sozusagen, von dem Mann kann man vor allem lernen, dass wir noch 40 Jahre Spaß auf der Bühne haben können, wenn wir es unbedingt wollen. Womit wir wieder beim FC St. Pauli wären und der Tatsache, dass wir alle auf der vor allem auf der Gegend gerade, wo ich stehe und wo ja eigentlich auch immer die meisten Ressentiments gegenüber der Südkurve hier kommen im Sinne von lalala, spielbezogener Support und so und gerade bei so Spielen wie gegen Sandhausen kann man dann mal sehen, wann denn dieser komische spielbezogene Support kommen soll, weiß ich dann auch immer nicht. Also da kommt dann auch gar nichts. Also wenn man mal an den Rändern der Gegend gerade steht, wird einem Angst und Bange. Also da wird dann über das neue Consulting-Projekt und den Stress in der Ehe, die man so hat, gesprochen, also aber nicht über das...
Nehme ich das ja immer an den Gegnern wahr, weil wir da nah an den Gegnern sind. Und ich weiß immer genau, wenn die gegnerische Mannschaft einen guten Lauf hat, wie jetzt tatsächlich relativ lange in der zweiten Halbzeit, war das der Support sehr permanent vorhanden. Und auch trotz der überschaubaren, das waren ja gefühlt, war das ja...
30 Leute oder so.
Ja, irgendwie sowas, 100 Leute oder so.
Die waren auch irgendwie ganz niedlich. Also ein so ein Stiernacken habe ich da gesehen und Frakturschrift ist natürlich auch immer, irgendwie löst ja gleich bei einem was aus und wenn dann so ein Typ in meiner Figur Ja, wir haben auch schon stiernackiger da rumstehen.
Ja, wir haben auch schon bei unserer Beflockung und bei unseren Trikots halt auch schon ein paar Griffe dabei gehabt, wo ich sage, dass...
Du meinst diese Piratenschrift?
Ja, Camouflage und Piratenschrift und so. Der, wo ich so da, Camouflage ist nicht so unser. Aber egal, also da muss man durch und ist jetzt auch Geschichte. Aber da merkt man zumindest, dass wenn der Support da ist und der laut da ist, okay, dann da ist die Wahrnehmung auf dem Platz dann auch da. Und man, ja, beim letzten Spiel war es so, dass man das Gefühl hatte, ja, okay, jetzt brauchen sie den Support und eigentlich hätten sie den ja die kompletten letzten 70 Minuten gebraucht und der war dann ja auch relativ regelmäßig da. Und am Ende hat es ja auch geklappt.
Im Übrigen, nochmal kurz zurück zu unserem Lieblingsthema, der Popkultur. Ich hatte vor, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, du siehst, das Thema verfolgt mich die letzten 2 Jahre mindestens, spätestens seit Fußball und Liebe, muss ich sagen, weil das war einer der, der Momente beim ersten Fußball und Liebe, hatte man so das Gefühl, da geht beim FC St. Pauli so ein bisschen die Tür auf.
Komisch, ne?
Das und die, auch ist das auch wieder, die ist dann das, auch wieder zugegangen.
Das
und
ist so
die
wie Hosen,
ne? Wo man so ausgerechnet sagt, die toten Hosen stehen dann irgendwie in den Fanräumen und machen dann ein Konzert zu ihrer neuen Platte Hallo. Das sind nicht nur die kommerziellsten Knackvögel, die ich kenne. Also ich kenne nur Leute, die nie wieder mit dir zusammenarbeiten wollen, weil das sind echte Kapitalisten, die
Jungs. Ja, das sind Profis, ne?
Ja, kann man so sagen.
Oder
kann man auch, aber man kann auch sagen, das sind einfach keine Punker mehr. Die Zeiten, in denen ich mir auch irgendwie eine Palette Karlsquell abends und das Leben war scheiße und ich habe mir irgendwie...
Ja, hier irgendwo steht noch eine Hip-Hop-Bommy-Bob, glaube ich.
Ja, es war ja auch alles in Ordnung, hatte seine Zeit, aber dann haben die sich rasend schnell verprofessionalisiert, würde man das heute, glaube ich, sagen. Ich finde... genau das getan, nämlich die Musik und das verraten, für das sie gestanden haben. Aber das ist ja auch alles in Ordnung. Aber als FC St. Pauli kann ich doch keine Fortuna Düsseldorf-Fans, die größten Musikkapitalisten sind, ihr einladen und ihr sozusagen PR-Konzert im St. Pauli-Stadion machen lassen. Wie bescheuert ist das denn? Und
also ist nicht das zu machen, mit, was die Ausrede wir mit, ist eigentlich nur Big Name Dropping.
Ja, das ist eben die Scheiße.
Das darf nicht
so sein. Und da hatten wir mit Fußball und Liebe hatten wir was am Start, wo Leute waren, die nicht nur geile Musik machen wie Suki, aber auch noch Sachen zu sagen haben, die genau in das passen, was ein bisschen wehtut, wo man auch mal sich ein bisschen reiben muss, wo man auch mal Sachen ertragen muss als FC St. Pauli. Das ist das, was ich von meinem Verein erwarte und nicht solche Knackvögel. Ich find ja die Typen von Fettes Brot und die Ärzte, so sehr ich sie alle mag und verehre, schon grenzwertig, weil die einfach auch, das ist einfach auch so ein bisschen Auslaufmodell. Da brauchen wir mal wieder was Neues. Wir brauchen was Neues. Das ist doch nicht, man kann doch nicht irgendwie, so sehr ich dieses Viva la Berni auch toll finde, aber da werden 11 Millionen Euro geraced, Alter.
Ja, 7, 8
oder da kann man auch mal mehr als mehr mitmachen oder auch mal die Idee so ein bisschen erweitern und nicht nur irgendwie ein paar Bruchbuden für so ein paar gesettelte Musikproduzenten machen. Das geht auch irgendwie mal eine Runde geiler.
Ja.
Und das muss dieser Verein organisieren. Ich kann das ja auch nicht. Ich kann immer nur ein bisschen rummeckern und sagen, was mir nicht gefällt. Aber was mir mal so richtig gefallen würde, lieber FC St. Pauli, wäre... sowas wie Viva la Berni mal ein bisschen jünger, mal 20 Jahre jünger. Wo sind denn die Conecos und die sozusagen das Enablement von heute 25-Jährigen, die das machen, was damals die Ärzte gemacht haben? Wo? Die gibt es doch. Die gibt's doch. Die gibt's bei uns im Stadtteil. Die sehen wir auf dem Reeperbahn-Festival. Die sehen wir irgendwie in den Playlists unserer Kinder. Aber die finden im Stadion und im Verein nicht statt. Und ich muss da immer wieder drauf kommen. Immer wieder. Das muss sich ändern. Ich will das einfach haben.
Also ich würde jetzt auch nochmal... Unser Getränk ist alle. Ich hole nochmal einen Nachschub. Mach nochmal eine Musik. Also eine sprengende Musik an, die halt nicht in die Kategorie, die sie... wird nie im Stadion laufen, aber... kann man, glaube ich, gut machen.
Wir müssen übrigens reinreden.
Ach so, wir können rein. Ja, also ich habe ekstatisch getanzt auf dem Front Revival. Michael Zager Band Let's All Chant ist halt wirklich, ja, also so stelle ich mir den Abend vor, mit guter Laune, wie bei Homophobie Party, als es war, da war das halt auch, die Musik ist halt auch eine Musik, die so positiv ist und so euphorisch sein kann und geht vorbei an uns komplett.
Ja.
Ich hole mal, achso, darf ich,
du darfst noch einen holen.
Also du kannst ja einen Monolog halten und ein Gedicht reinlegen.
Ne, wir haben doch hier schon. Wir können ja die Musik hören. Ich höre die Musik. Achso, du hörst Musik. Auch ein echt geiler Song. Den mag ich auch gerne.
Weltbier aus dem Allgäu. Danke, Stefan.
Morgen ist übrigens eine neue Biervorstellung im Überquell.
Im Überquell haben sie tatsächlich aus dem Grund wahrscheinlich auch gerade neue Sprayer an die Außenfront gelassen. Also kreative Arbeit, auch so ein Thema, wo ich jetzt sagen würde, ich kenne so viele Leute, die halt, oder was heißt so viele, ich kenne wirklich eine Handvoll gute Leute, die auch sprayen, und ich finde das für mich aus Sicht eines älteren Herrn schon so spannend, das zu sehen, wie sowas funktioniert, umgesetzt wird. Ja, und wenn ich mir überlege, das ist auch so eine Popkulturthematik, die so gut zum Paar anpassen würde.
Ja.
Das wäre perfekt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie ein Ferienprogramm, da haben wir jetzt noch einen Block frei, da sagen wir mal, okay, wir machen mal einen Teil der, was weiß ich, irgendwie außen oder irgendein Tourbus oder so wird dann einfach
gesprayt. Da habe ich drei Sachen zuzusagen.
Oh, dann schenke ich mir erstmal ein und dazu.
Check dir erstmal was ein. Also erstens, eine schöne Anekdote. Ich treffe Sven Brooks vor der Südtribüne und da gab es einen Tag von den New Kids St. Pauli auf der Gegengerade. Und er meinte so, ja, irgendwie dieses Graffiti hier und so, das stört mich irgendwie. Da habe ich gesagt, hä, was? Ja, das finde ich irgendwie blöd, wenn das wenigstens hübsch wäre oder so. Dann habe ich gesagt, naja.
Wer entscheidet hübsch?
Ja, genau, wer entscheidet hübsch, erstens. Und zweitens habe ich gesagt, das ist eine Gruppe, eine Supportergruppe des FC St. Pauli, wo sollen die denn sonst hinsprühen, wenn die nicht auf ihr Stadion? Also ich meine, hat er dieses ganze Tagging und
Jugendkultur... Wahrscheinlich gehört er dazu. Das aktuelle Thema, dieses Banksy-Bild, was jetzt für 1,4 Millionen bei Sotheby versteigert wurde, was sich geschreddert hat. Street Art gehört natürlich nicht in ein Auktionshaus, sondern auf die Straße. Ich meine, das fängt im Kleinen an. Das ist ja solche Thematiken.
Aber echte Kudos an Banksy, ne? Weil er hat beides geschafft. Er hat sozusagen die Street Art Community hat er beruhigt im Sinne von, Alter, wie geil, der zerstört sich selber. Das ist ein geiler Typ. Dann hat er aber in der Mitte der Zerstörung aufgehört. Also ist dieses Kunstwerk noch da und ist einfach jetzt noch mehr Kunst noch als mehr vorher. Es ist einfach so genial. Ich feiere das so ab. Total geil.
Also es ist ja ein Mysterium. Es ist ja, jetzt kommen wir natürlich auf den Pop. Aber warte, ist das ein Popkultur-Podcast?
Ja, es ist ein Sand, von Sandhausen zur Popkultur. Oh, ist wirklich, nein. Das ist wie David zu Bowie. Nein. Aber es ist das, die zweite Geschichte, die ich erzählen wollte, ist, lustigerweise haben wir ja durch unseren jetzt bestimmt schon seit 2 oder 3 Jahren am Werke seienden Marketing-Guru Martin Drust, den ich hier auch sehr gerne grüße, denn der Mann macht eigentlich echt gute Arbeit, wie ich finde, diese Klebestreifen-Optik, ne, die wir auch schon auf der Dauerkarte hatten, im Stadion hatten, also dieses wir sind noch nicht fertig, war ja auch ein schöner Claim, den ich im Übrigen auch popkulturell meine, wir sind noch nicht fertig, wir haben noch kaum angefangen, aber sind auf gar keinen Fall fertig, und diese Optik, also dieses nicht fertige, dieses Do-it-yourself, dieses Tagging, dieses Spraying, das findet aber auch nur von irgendwelchen Art-Direktoren-Design statt. Das ist eben nicht, das ist nicht richtig gemacht. Also da gibt es kein echtes Do-it-yourself oder echtes Street-Art im Stadion.
Ach, die ist irgendwie auch ein bisschen brav. Kein Problem, wenn jetzt irgendeiner sagen würde, keine Ahnung, Grünland, ja, ist auch Hamburg, ist vielleicht sogar noch, gehört sogar noch mit zum Stadtteil, wie auch immer. Die Leute, die Texter sind wahrscheinlich auch coole Hoshis. Ist doch auch wieder so ein Ding, ist doch auch wieder so ein Ding, die man einbinden könnte. Das muss doch nicht alles irgendwie Bodensatz von der Straße sein, sondern es kann auch mal von oben weg sein, wo die Leute eigentlich nur mit Anzügen
laufen. Ja, nein, das können die aber nicht. Also ich meine, nein, Popkultur kam schon immer von unten aus der Subkultur. Du kannst Popkultur nicht aus dem Mainstream machen, dann kommt sowas wie Dieter Bohlen dabei raus. Das ist einfach, das geht, funktioniert nicht. Also da bin ich aber.
Würde ich auch tatsächlich gerne einbinden in so eine Thematik.
Ja, der wäre sogar noch Bad-Head für Sie. Das geht aber nur, wenn Schauder wieder bei uns spielt. Aber einen Punkt will ich nochmal sagen. Wann war eigentlich das letzte Mal, wo es richtig einen Tag auf unserem Bus gab? Das war, glaube ich, zum Derby vor 7 Jahren.
Sowas, ja.
Da hatte der HSV, nee, es war nach dem Derby, weil das Ergebnis gab es ja schon, HSV auf den St. Pauli-Bus gesprayt in Silber, wenn ich mich nicht erinnere. Also ganz groß Silber HSV mit so blau umrandet. Und da hat der erste St. Pauli raufsprayen lassen, St. Pauli versus HSV und dann 1-0. Und damit sind die dann durch die Gegend gefahren. Und das ist doch genau das, was du meinst.
Ja, klar.
Das ist was, das ist lebendig, das verändert sich, das ist ein Ausdruck, ein künstlerischer Ausdruck, der aus diesem Verein kommt. Das ist kein durchgestyltes Marketing, das hat auch mit sozusagen mit Slime und mit Celtic nicht viel zu tun, sondern das ist einfach eine ganz andere Kultur, von der ich ganz persönlich sehr, sehr viel mehr haben mag.
Die aber komplett nicht stattfindet.
Die nicht da ist, ne, genau. Und das wäre jetzt im Übrigen auch mal eine Idee für solche Leute wie Levis, meinetwegen auch Under Armour, weil die haben ja am Anfang ihres Sponsoring, haben die ja wohlfeil großartig versprochen, dass sie da irgendwie was machen wollen. Aber so richtig gesehen habe ich außer...
Also ich kenne sowas ja jetzt...
Dass wir jetzt grüne Trainingsjacken haben, habe ich noch nichts gesehen.
Naja, also ich kenne sowas ja auch jetzt aus meinem Business im Sinne von so Musik, DJ-Kultur. Red Bull, so Unkenrufe hin und her, haben tatsächlich ganz viel, immer relativ viel Geld in die Hand genommen, um sowas auch jungen Leuten nahezubringen. Diese Red Bull-Tage mit irgendwelchen großen Namen, wo die dann wirklich in Workshops allen möglichen Leuten beigebracht haben oder zumindest auch in Q&As geschildert haben, wie der Tagesablauf, wie das Studio und wirklich interessante, wie ich finde, sehr interessante Geschichten geschildert wurden. Sowas kann man natürlich auch mal versuchen, positiv mit Geldern umzusetzen, die im Verein vielleicht auf ganz andere Sachen sonst zulaufen. Ich bin der Meinung, dass diese jungen Leute, also die Kategorie 16 bis 26, die findet nicht statt bei St. Pauli. Also die findet nicht statt, dass sie...
Die findet in der Südkurve statt, aber wir kriegen
ja,
die
nicht mit. Für Südkurve ist für mich halt, das sind die Animateure, das ist okay, kann ich auch gut mit leben, supporte ich auch irgendwie alles. Aber das passiert dann halt 90 Minuten und dann war es das.
Ja, die haben ja auch gar, also vollkommen zu Recht im Übrigen, gar kein Interesse daran, dass oder sagen wir mal, ich finde, also wir hatten ja damals nichts, nee. Also ich bin ja mit einem gesunden Sendungsbewusstsein ausgestattet, deswegen podcaste ich ja auch und blogge und so. Deswegen können Menschen wie ich das, glaube ich, gar nicht verstehen, wenn so Gruppen wie USP sagen, das regeln wir schön alles unter uns und irgendwie solange wir Wirkung erzielen und uns sozusagen freuen, sind wir auch uns selbst genug. Das ist eine Haltung, die ich sozusagen gar nicht so richtig verstehen kann. Was ich aber verstehe, ist, dass sich heute 16- bis 26-Jährige nicht berufen fühlen, jetzt das ganze Stadion und den Verein abzuholen. Nichtsdestotrotz stehen sie auf den Schultern von Riesen, und damit meine ich jetzt nicht mich, sondern ich meine die Leute, die dieses Konstrukt, dieses soziale, kulturelle Konstrukt St. Pauli geschaffen haben, stehen natürlich auch dafür. Ne? Also diese ganzen Konflikte, wo wir jetzt mal irgendwie Butter bei die Fische, diese ganzen Konflikte um New Kids St. Pauli und die ganzen die ganze Gewalt und Überfallgeschichten auf die Choreo-bastelnden HSVer und so weiter, das hat natürlich auch einen Einfluss auf uns, weil das im Namen unseres Vereins geschieht. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man diskutiert das an dem Fall, also an dem Thema Gewalt, wo ich übrigens nochmal wieder auf den Millanton-Podcast verweisen möchte, der da echt gut ist, um zumindest die Dinge zu erfahren, die in der Südkurve passieren und diskutiert werden, und die Haltung der beiden, die da auch sehr offen Auskunft geben, wie sie dazu stehen. Aber das Thema Kultur und vor allem das Thema Musik könnten ja eine Brücke sein, dieses Thema irgendwie anzusprechen, aber eben nicht mit diesem Konflikt beladenen, ihr seid nicht St. Pauli oder was wollt ihr alten Säcke eigentlich, wir machen, was wir wollen, ihr seid da sowieso in 10 Jahren tot oder was auch immer, sondern dass wir das auf eine Ebene heben, die was transportiert, was in beide Richtungen geht und wo Musik und Popkultur tatsächlich die Träger sein können. Also da bin ich fest von überzeugt, dass das eine gute Idee wäre.
Das glaube ich auch. Also natürlich ist das, wenn wir jetzt sprechen für junge Leute, es klingt natürlich albern. Ja, aber klar, man kann natürlich jetzt einfach sagen, man versucht jetzt selber aus den Erfahrungen, die man hat und aus den Sachen, die man kennt und vielleicht Möglichkeiten auch, dass man so ein Podest dafür baut oder so einen Tisch einfach. Dieses besagte Podium, dass man sagt, okay, ihr kriegt die Möglichkeit, euch zu präsentieren und zu sagen, was euch bewegt oder eben nicht bewegt oder was euch anspricht oder nicht anspricht oder ob ihr überhaupt irgendwie euch mitteilen wollt oder eben gar nicht.
Ja, es gäbe so einfache kleine Sachen. Ne? Ich hatte ja mal vorgeschlagen, dass man mit dem Sponsoren, den wir im Bereich Musik haben, wir haben ja einen, der heißt Deezer, also das Spotify aus Frankreich sozusagen, dass man die einzelnen Gruppen im Stadion Playlists machen lässt, die dann an Spieltagen laufen. Das wäre eine ganz einfache Idee, damit mal die Nord mitkriegt, was die Süd für Musik hört. Und die, was weiß ich, wir auch mal Disco spielen können. Oder
das ist ja die Thematik, die wir immer wieder haben, dass das, was stattfindet, ist eine Einbahnstraße mit den gleichen 5 Sachen und dass es einfach noch eine Vielfalt existiert, egal ob Nord, Süd, Mitte, oben, unten, die einfach überhaupt gar nicht repräsentativ platziert wird, weil die ist existent, aber kriegt keinen
Diskurs. Es gibt vor allem keinen Diskurs. Also es gibt
keine Möglichkeit.
Genau,
es gibt keinen Austausch. Die besagte Möglichkeit gab, die wurde sehr schön wahrgenommen mit diesem Event, den du schon angesprochen hast.
Fußball und Liebe, genau.
Ja, und das war super, fand ich großartig, ist untergegangen und ich weiß nicht, würde ich jetzt gut gefunden haben, wenn das eine Sache ist, die wiederkehrend wäre, weil es einfach auch eine Institution wäre, die sinnvoll wäre, das einfach wieder zu bringen. Aber passiert nicht.
Ja, da braucht Oke eigentlich nur bei Christian anzurufen. Ich vermittle da gerne. Die haben, glaube ich, sogar gegenseitig ihre Telefonnummern. Das kriegt man, glaube ich, wieder hin. Aber das Problem damals war schon, dass das eben zwar im Stadion stattfand, aber mein Knackpunkt ist immer noch die Verbindung zum Spieltag. Also das, was die Millantor Gallery schafft, das Millantor Stadion zu einem Ort des Kunst- und Kulturaustausches, und zwar international zu machen. Das ist ja noch eine Dimension, die der FC St. Pauli kann, aber am Spieltag überhaupt gar nicht tut.
Nee, natürlich nicht.
Da sind Schotten im Stadion, da sind Griechen im Stadion, da sind
wenn ich ans letzte Spiel
denke, im Stadion.
Hinter uns waren zwei unterschiedliche Gruppen, Skandinavier, ich glaube Dänen und Schweden.
Ja.
Und dann neben uns irgendwie, ich glaube Iren oder Schotten. Irgendwie, ne? Also, wo ich so denke, okay, die kriegst du natürlich mit einem Spiel, was mitreißt, mit irgendwelchen Song 2 und irgendwie Hells Bells, da sagen die, ja, okay, habe ich schon mal YouTube gesehen und das ist jetzt wirklich so toll, aber das ist alles natürlich nicht was wirklich kickt. Und wenn so ein Event stattfindet, hast du auch das Gefühl, dass in diesen Venues, wo das stattfindet, kommen die Leute hin, feiern das ab und ist auch alles toll, aber es ist Special Interest. Das heißt, diese partielle Schiene an Leuten, die das interessiert, gehen da hin, feiern das. Es findet unter dem Dach des Vereins statt, aber ist dann tatsächlich 5 Minuten später auch wieder Geschichte. Also es findet keine Fusion dieser ganzen Thematiken statt, dass die linke Hand weiß, was die rechte macht, sondern dass einfach nur jeder seinen Topf brutzelt und der ist dann wieder Deckel drauf und Geschichte. Und das ist irgendwie komisch.
Ja, das ist schade. Das ist auch echt schade. Es gibt im Übrigen beim Segeln gibt es so eine schöne Tradition, die sieht man in Deutschland sehr oft, in Skandinavien sowieso. Da hast du beim Hafenmeister, in der Nähe des Hafenmeisters einen Flaggenmast. Und da weht selbstverständlich der Clubstandard, wo du zu Gast bist und natürlich die dänische Flagge, wenn du in Dänemark bist, aber...
Keine europäische.
Nein, keine europäische. Und alle Gastflaggen von den Leuten, die zu Gast sind. Das wäre doch auch mal ganz cool, die Internationalität im Stadion an Spieltagen irgendwie zu manifestieren. Also so eine Art Willkommenhöft musikalisch für die Leute, die im Stadion sind.
Also nicht nur für den Gegnerverein, also der dann seine Musik mitbringt.
Ja, der sowieso echt schlimm ist. Aber die Idee ist toll, die ist einzigartig. Aber vielleicht kann man auch die Leute, die St. Paulianer begrüßen, die jetzt aus Denver kommen oder aus Griechenland oder aus Sizilien oder sonst woher.
Südfrankreich,
ja. Pinneberg oder Kiel.
Also das wäre eine schöne Facette, also dass man das jetzt zumindest irgendwie jetzt erweitert. Und weil ansonsten so diesen Rhythmus, den du hast im Stadion, der ist ja so, der findet ja gar nicht statt. Also du hast halt deine Monotonie, die immer ist. Hingehen, Anpfiff, Hells Bells, dann immer die gleichen 3-4 Sachen. Ja, ist eine Frage, ob das mit dem Weg, den du schilderst, den kann man natürlich auch ausmalen als den vielleicht kommerziellen Weg, wie man ihn vielleicht vom Football, Baseball kennt, mit der Kommerzialisierung, dass dann tatsächlich ganz viele Sachen, also dass eine Show stattfindet ringsrum um das Fußballspiel und dass der Sport dann vielleicht verloren geht. Und wie?
Naja, die findet ja sowieso schon statt. Also,
willst du sagen, wir haben Modefans?
Nein, keine kommerzielle Show. Aber der Profifußball beim FC St. Pauli hatte schon immer das Problem, dass er nur sozusagen die 0,75 Geige spielte, sondern es auch immer noch etwas gab, was manchmal sogar noch wichtiger war. Also wenn ich mich an Spiele erinnere, wie das gegen Freiburg mit dem Jolly Rouge, das war jetzt eines der Spiele, wo man sagen kann, da ist sozusagen der Hauptakt des ganzen Spieltages war die rote Flagge und das Stadion als Statement. Und das hat in diesem Fall auf das Spiel nämlich ausgewirkt. Wir haben, soweit ich mich erinnern kann, 1-0 gegen Freiburg gewonnen. Aber es gab natürlich auch noch andere Gelegenheiten, wo wir als Stadion, als FC St. Pauli, als Fanschaft uns um was ganz anderes gekümmert haben und da hat das Spiel drunter gelitten. Und das war ja auch immer der latente Vorwurf und der Versuch, der sportlichen Leitung, der sportlichen Profileitung zu sagen, lasst uns mit eurem Scheiß in Ruhe, wir müssen uns auf Profifußball konzentrieren. Und das fand ich schon immer falsch, weil für den FC St. Pauli spielen heißt auch sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das ist Kraft und Handicap gleichzeitig. Also Kraftquelle und Handicap gleichzeitig. Und das ist ja auch das, was Oke uns versprochen hat. Prost.
Prost.
Was Oke uns versprochen hat, was sich quasi mit dieser Saison ändern soll. Und das, deswegen erwähne ich das auch immer wieder, dass
mit
man das...
Mit dieser Saison meinst du die jetzt laufende oder mit der kommenden?
Nee, mit der jetzt laufenden. Mhm. Dass darauf geachtet wird, dass die Spieler zu St. Pauli passen und dass das, was bei St. Pauli stattfindet, in den Profibereich rein diffundiert. Das haben wir ja schon mit die Geschichten haben wir hier auch, die Geschichten, die wir mitkriegen, erzählen wir hier ja auch immer fleißig, dass zum Beispiel Henk Fehrmann nach dem Spiel seine Klamotten ins Auto schmeißt und fragt, wo ist denn die, ich habe gehört, hier ist eine Demo, wo ist denn die? Und von Jan-Philipp Kaller brauchen wir gar nicht zu sprechen.
Ganz schöne Geschichte, die ja auch tatsächlich verloren gegangen ist, bei dem Podcast ja verloren gegangen ist, als er mit Marc Hornschuh tatsächlich auf einem Reeperbahn-Festival war und auf dem gleichen Konzert war, wo wir auch waren. Und das sind so Sachen, natürlich gehört das, ist das open-minded, dass das alles FC St. Pauli ist, nicht im Millerntor stattfinden, sondern gehört auch in den Stadtteil und auch zu den Sachen, die dann natürlich dazugehören, ringsrum. Insofern.
Ja, genau, deswegen ist das ein nicht nur ein sportliches Engagement, das ich als Profispieler, als Profifußballer bei FC St. Pauli eingehe, sondern es ist auch ein soziales und ein kulturelles. Und das ist das große Versprechen, das Oke uns gegeben hat, oder dass das ganze Präsidium, die ganze Geschäftsleitung, die ganze sportliche Leitung uns gegeben hat, gesagt hat, wir haben aus diesen 3 Jahren gelernt, wir können nicht einerseits Profifußball machen und andererseits St. Pauli, sondern wir müssen das verbinden. Das heißt also, entweder wir wachsen gemeinsam aus dieser Kultur heraus oder wir gehen sozusagen mit dieser Kultur in Anführungsstrichen baden. Aber dann haben wir es wenigstens versucht. Also diese komische Abkapselungsgeschichte, die ist ja damals, ich meine, es gab so viele Beispiele mit den Regenbogenschnürsenkeln, die dann irgendwie aus dem Mannschaftsrat abgelehnt wurden. Und diesen ganzen Geschichten, die will ich nicht mehr haben. Ich will das Gegenteil haben. Ich will, dass das, was St. Pauli ausmacht, in diese Mannschaft diffundiert, damit nämlich genau sowas passieren kann, wie die letzten beiden Spieltage, Heimspieltage in der letzten Saison passiert sind, dass man sich nämlich zusammenraufen kann und eine Energie entwickelt, die nicht nur die Klasse hält, sondern die einen Standard setzt.
Bin ich komplett deiner Meinung, wobei ich... Also ich komme ja eigentlich aus der sportlichen Warte.
Ich weiß, insofern darfst du auch gerne widersprechen.
Ich würde dir auch gerne widersprechen. Also jetzt gerade so eine Situation, wie ich sie jetzt erlebt habe, im Sinne von heute gerade die Zeitung lesen, jetzt ist Länderspielpause, eigentlich runterkühlen auf Normaltemperatur. Jetzt hieß es, okay, 2 von unseren U19-Spielern sind bei der Nationalmannschaft dabei. Ja. Wo ich denke, boah, super. Dann denke ich, wow, sag mal, der Leverkusener Sam Schreck ist auch einer von uns gewesen, der jetzt bei der U20 ist.
Ja.
Wo ich denke, boah, super. Und das sind so Sachen, da wird doch auch eine gute Arbeit gemacht. Und dass das auch so weiterhin bleibt, dass der Durchsatz nach oben funktioniert, ist ja auch immer wieder was, was ich immer wieder runterrassel, wie was weiß ich nicht alles, ne? Dass es unbedingt sein muss. Du hast einen Musikwunsch.
Ich habe einen Musikwunsch, weil ich glaube, wir haben nur noch einen Song und ich hätte gerne den hier.
Ja, dann soll der auch passieren.
Ah, ehrlich. Mal gucken, ob wir... Ein wunderschöner Abend bei dir im High-Cycle-Studio, muss ich sagen. Und ja. Schöne Themen. Ja. Warum kommen wir eigentlich immer auf Popkultur, wenn wir bei dir sind?
Das weiß ich auch nicht. Es liegt sicherlich nicht daran, dass hier ganz viele fußballerische Accessoires, obwohl, sind auch vorhanden. Also es ist nicht so, dass hier keine Pokale stehen.
Torschützenkönig 90-91.
Ja.
Das war doch auch die Zeit, um die Max Kruse geboren wurde, oder?
Nee. Ja, also tatsächlich habe ich zu der Zeit, glaube ich, auch Torschützenkönigmäßig in Südhamburg gespielt. Aber ich glaube nicht, dass ich ihm... Also da ist er doch tatsächlich 15 Jahre jünger als ich. Insofern widersprüchlich, dass da was gewesen ist mit Schnittfläche.
Ja.
Nur für dich, Erik.
Ja. Also nicht schüchtern sein, St. Pauli. Wir kriegen das schon hin.
Nicht schüchtern sein. Outing.
Nee, also das fordere ich um Gottes Willen. Das ist kein Thema, das man. Das kann jeder selber machen. Das muss nur vom Verein angeboten werden. Das Thema heute ist Angebot.
Ja, finde ich gut.
You must be strong.
Ja, eigentlich ist es auch schon ein sehr langer Podcast. Ich glaube, wir müssen nochmal einen Ausblick machen, was kommt, ne? Ich glaube, es geht ja weiter. Die Saison ist eigentlich vorbei, oder? Kiel wartet auf uns. Nächstes Heimspiel ist Kiel.
In 2 Wochen?
Ja. Vorher geht's auswärts noch nach
Duisburg.
Ja. Die haben gerade beim 1. FC Köln gewonnen. Und neuen Trainer Lieberknecht von Braunschweig ist Trainer jetzt.
Ja, und hat 1-2 gegen Köln gewonnen.
Okay.
Er dachte also, hey boys, move a little closer. Ja.
Also ich meine,
Duisburg ist vor allem in der Innenverteidigung. Also hat falsch, 1-1, zack, zack, 2-0. Das muss genauso gelaufen sein.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Indiz. Da gewinnt der Vorletzte beim Tabellenführer, beim souveränen Tabellenführer. Das wird genauso eine Saison werden wie im letzten Jahr, dass diese zweite Liga so komplett unberechenbar bleibt, dass tatsächlich jeder jeden schlagen kann.
Ja, das glaube ich auch.
Also, dass wir den HSV im Rückspiel schlagen.
Und deswegen ist... das wäre mein großer Wunsch. Und ich glaube auch, dass das Universum uns aus dem Grund ein 0-0 geschenkt hat. Weil wir das 1-0 dieses Jahr am Millerntor erleben werden. Das haben wir. Wir haben noch keinen Heimsieg gegen den HSV. Das gibt's noch nicht.
In der Geschichte. Das letzte 2007 oder 2008, war das 7 oder war das 6 dann tatsächlich vorher?
Nee, das war 2007.
Wann war denn? Nee, 2011. Nee, 7 Jahre her war es. 2011. War das 1-0 und war das.
Das 2010 Rückspiel? War das Hinspiel.
Ja, das war das 1-1.
Das Hinspiel war das erste am Millerntor.
Und das war das 1-1, ne?
1-1,
mit dem 1-0 von Boller und dem...
Das war so geil.
Standard von Barbares oder wer war das noch?
Nein, das
oder
war das ein Standard?
Oder
auf jeden Fall auf
20 Meter
Schuss. Ja, den Bogenschützen, der das
Tor. Ja, genau.
Ja, es war auch ein schönes Tor.
Ich hab's verdrängt, ja.
Kann man leider
nicht mehr sagen. Nicht sagen. Nein, es brennt in meinen Augen und Ohren.
Es war nicht so schön wie das von Fabian Boll. Und es war vor allem... Da stand ich auch in der Nord. Da standen wir noch in der Nord, ja, mit dem Quotenrocker und ach Gott, das war noch Zeiten. Auf jeden Fall habe ich dieses Stadion noch nie so laut erlebt wie an dem Moment.
Das stimmt.
Ich glaube, Fabian Boll hat seitdem auch künstliche
Gehöreingänge.
Also der muss ja, das muss ja total abgefangen werden. Ich glaube, wir haben 5. Fünf Songs durch. Das heißt also, wir können so ein bisschen Ausblick wagen. Ja, warum nicht mal auch so lustige Sachen? Weil wir haben jetzt 2-mal den Trainer sozusagen der Gegner entlassen. Ne? Einmal Sandhausen und einmal?
Und einmal Ingolstadt.
Ingolstadt. Wir haben aber schon 2-mal gegen neue Trainer gespielt, oder? Also jetzt Duisburg wird
neu. Ist ja noch Zukunft.
Aber es gab doch schon mal einen diese Saison, der neu war.
Lass mich kurz überlegen.
Paderborn?
Also, nee, Paderborn ist ja wahrscheinlich, also gehe ich mal von aus, die sind aufgestiegen und der werden sie ja nicht,
ja,
den Aufstiegstrainer nicht irgendwie gewechselt haben. Wir hatten, ja klar, also wir hatten Köln, die haben einen neuen Trainer, die haben einen Kieler Trainer bekommen aus dem letzten Jahr.
Gut, die haben wir aber nicht geschlagen.
Die haben wir nicht geschlagen und ansonsten...
Weil da haben wir sogar verloren, ne? Das ja, ist auch so ein Spiel, das ich gar nicht als... 5:3 war, ich habe da.
Niederlage, ne?
Also bei mir war es ein 4:4.
Ja, es war ein Kopf an Kopf, also es war einfach Augenhöhe, ne? Und das ist schon natürlich, ich weiß gar nicht, das ist ja auch schon 3 oder 4 Wochen her. Und wir waren damals schon auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer. Und haben das bestätigt mit dem Tabellendritten, da unentschieden. Oh, das macht doch Angst, ne?
Ach komm, lass uns doch oben mitspielen, dass...
die Vorgabe ist
Platz 6. Noch,
also wir reden immer noch über diese besagte Top 25 Deutschland? Oder
ja, naja, wir reden jetzt nicht mehr. Also das war ja hier die Stefan Ortsche Vorgabe. So nach dem Motto, wir wollen sportlich zu den 25 besten Teams Deutschlands gehören. Das war so deren Idee. Die Idee von Herrn Rettig und Herrn Göttlich ist da sehr viel profaner. Die haben nämlich gesagt, Platz 6 brauchen wir, um so viele TV-Gelder in der 5-Jahres-Wertung zu kriegen, damit wir uns weiterentwickeln. Weil bei denen ja auch die Erkenntnis vorherrscht, dass Geld Tore schießt. Und
da schließt sich der Kreis wieder.
Ja, aus dem
Geld
Grund.
Normalerweise müsste doch auch dann gesagt werden, man nimmt dieses Geld, das Tore schießt, auch dafür und holt Spieler, die Tore schießen.
Aber das darfst du nicht vergessen und das mag ich an Oke ja. Also meiner Wahrnehmung.
Bei dem Startpunkt Oke Fanboy.
Ja, genau. Also in meiner Wahrnehmung tendiert er ja, und das hat er auch bei iTunes hätte ich fast schon gesagt.
Das ist ein großartiges Bier. Ich muss das mal kurz sagen. Heile Welt aus dem Allgäu. Das Bier heißt Heile Welt. Das ist unglaublich. Zöttler Braukunst. Das ist naturtrüb. Es ist ein Bio-Öko. Aber ja.
Denn dann schreiben wir die doch an. Die könnten doch unser Bier sponsoren.
Ja, finde ich großartig.
Sonnenkasten hochschicken. Heile Welt. Wir verlinken das in unseren Shownotes.
Taschentuch machen.
Was ich noch sagen wollte, ist, selbstverständlich ist St. Pauli immer und wird es auch immer bleiben, solange ich es gut finde, der Konflikt zwischen Mainstream und Subkultur sein. Und das ist Okes Aufgabe, das zu managen. Ob das zwischen New Kids St. Pauli und so alten Knackern wie uns ist. Ob das zwischen der Hamburger Politik, dem Sponsor Under Armour und der AFM ist. Ob das zwischen der Nord und der Haupttribüne ist. Ob das zwischen der Tatsache ist, dass natürlich Geld Tore schießt, dass man mit Profifußballern zu tun hat, aber auch ein Spielerprofil haben will, das zu St. Pauli passt. Das ist alles derselbe Konflikt. Der Konflikt zwischen Subkultur und Mainstream. Und das zumindest sportlich und von den Leuten, die da auf dem Platz stehen, die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, alles das, was ich bewerten kann, sage ich, das passt. Da wurde nicht einfach nur Geld ausgegeben im Sinne von, ich habe gehört, Terodde ist toll und ich kenne einen, der hat die Telefonnummer, sondern...
Also Stand jetzt hast du
da auf jeden Fall Profil, recht. Ja, da gibt es ein Profil im Sinne von, die müssen passen. Und wenn man, darüber haben wir ja gesprochen, alle Neuzugänge.
Sternchen, ich würde gleich noch einen Einwurf haben.
Marvin Knoll übernimmt sofort Verantwortung. Beim zweiten Spiel, wo der gespielt hat, stand ich neben dem, da war einer neu auf der Gegengerade, der war zu Besuch. Der hat gesagt, wer ist denn das? Da habe ich gesagt, ja, das ist unser Neuzugang. Hat er gesagt, was, der ist neu? Der spielt so, als wäre er hier schon seit 10 Jahren. Und das sind so Sachen, die ja, wenn ich richtig liege, ja nicht zufällig passiert sind, sondern dass die Leute sich überlegt haben.
Genau,
da ein Lob für Uwe Stöber, der sich das überlegt hat.
da würde ich jetzt anklicken, genau mit Sternchen anklicken, im Sinne von, gebe ich dir total recht, dass der passt. Aber meine Wahrnehmung war die, dass er als Innenverteidiger geholt wurde, als Ersatz für den Herrn Sobich.
Ja.
Ist aber nicht die Position, die er spielt und auch nicht die Position, in der subjektiv ich ihn sehe. Hat er zweimal gespielt, fand ich jetzt lange nicht so wichtig wie die Position, die er jetzt innehat und die er sonst auch besser ausfüllt, meiner Meinung nach, dass er vor der Viererreihe spielt.
Also auf der 6.
Auf der 6. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das, schöne Grüße an Markus, der heute nicht da ist, das war nämlich die Thematik, die wir immer hatten, dass die Innenverteidigungsthematik genau die ist, die jetzt für mich immer noch das ganz kleine Manko oder das Dorn im Auge ist, das immer noch fehlt. Also die Thematik, also
wir haben kein Backup für den
Plan B. Ja. Jackson verletzt, so wegen Abelhoer verletzt. Und ja, schon
gab es gibt auch einen Nachwuchsspieler, der auch ein ganz geiles Spiel gemacht hat. Wie heißt er immer noch?
Den kannst du reinbringen, kaltes Wasser, ein Spiel, das ist auch okay, aber das jetzt zu verlangen, dass er das auf dem Niveau über 3-4 Spiele oder eine Saison hält, keine Chance. Wir haben natürlich das Problem, dass dann ein Kaller, der sowas vielleicht könnte, verletzt ist, dann Schopenhauer ist, glaube ich, verkauft worden noch.
Nee, der ist noch da, das ist so der Geist dieses Teams, irgendwie voll, wo ich ja ganz ehrlich auch so ein bisschen auf so eine St. Pauli-Story hoffe, dass jetzt,
Phoenix aus der Asche,
dass den 2 Jahre keiner haben will und urplötzlich kriegt er nochmal irgendwie den Drive. Und
naja, jedenfalls ist genau die Thematik
ist jetzt da.
Wir haben einen Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, wo es echt nach vorne offensiv mit Toren alles super läuft, aber wir haben einen totalen Engpass, was die Innenverteidigung angeht. Und das ist für mich immer noch markant das größte Problem, was wir haben.
Ja, das stimmt, da darf keiner ausfallen.
Das stimmt. Bis zum Ende der Saison. Also klar, dazwischen kommt noch die Transferphase im Winterzeitfenster, wo ich auf jeden Fall Bedarf sehe.
Aber wie wäre denn deine professionelle Fußballer
wir brauchen auf jeden Fall
Checker-Meinung?
Für einen Innenverteidiger. Definitiv ein Backup.
Marvin Knoll ist kein Innenverteidiger.
Nein. Marvin Knoll kann bei St. Pauli alles spielen und wird auf dem Platz überall gebraucht, aber er spielt die Position, die er inne hat, im Sinne von Sechser oder Achter oder was auch immer, ist extrem wichtiger als in der Die beiden Spiele, die ich in Erinnerung habe, wo er im Verteidigung gespielt hat, war es vergeudet. Also körperlich, also natürlich haut er sich überall rein, es war aber kein Vergleich zu
den Sachen, die er... Er ist in großen Köpfe genug, der ist aber...
Das nicht viel macht er nicht und er geht halt Wege, er geht in den Zweikämpfe, er schmeißt sich überall rein, er motiviert die Leute und das kannst du als Innenverteidiger nicht so gut machen wie als Sechser oder Achter oder im Mittelfeld spielend. Und deswegen ist das für mich ein Typ, der extrem wichtig wird und wenn wir den 3-4 Jahre halten...
Schlechte Nachrichten für Bernd Nerich eigentlich, ne?
Ja, scheiß auf Bernd Nerich. Also
der macht jetzt noch eine Saison.
Ja, das ist ein super... Also ich mag den Typen, der ist für mich ein toller Backup für eine 6, der auch echt auch da ist, wenn er gebraucht wird.
Ich glaube, das sieht er auch selber so.
Und das ist aber keiner, den du jetzt als Future Base für 3 Jahre irgendwie im Hinterkopf hast.
Ja.
Du musst jetzt einfach sehen, dass du mit dem Knoll hast du einen, den kannst du aufbauen, den kannst du zum Gesicht von St. Pauli. Das ist für mich einer, der den Boller ersetzen kann. Vom Gesicht für St. Pauli. Definitiv.
Das überhaupt ist doch ein tolles Schlusswort.
Ist das so?
Ja, das ist toll. Weil der Posterboy ist er ja schon. Womit wir wieder beim Mainstream wären. Also der FC St. Pauli hat mit dem Mainstream angefangen. Also diese ganzen...
Ah, meinst du, weil der Mainstream aussieht? Also weil er jetzt so...
Naja, aber also Hipster. Also er ist ja ein echter Hipster-Posterboy. Und das, was du sagst, ist ja einfach, dass das von unten noch rauswächst. Und das ist ein schönes Bild. Das finde ich wunderschön. Und vielleicht wächst der ganze Rest, den wir heute angesprochen haben, auch von unten noch raus.
Sehr gut.
Und jetzt spielen wir eigentlich ein Outro.
Dürfen wir noch eins? Ich weiß gar nicht.
Nee, mehr. Dürfen nicht. Wir müssen das ganze Stadion singen. Das ganze Stadion. Das ganze Stadion.
Neuntes Jahrhundert, St. Pauli verkratzt.